Du Bernie?
Ja, Rüdiger.
Das ist total schön, du Bernie zu sagen. Du, ich wollte dich eigentlich fragen, wie ist eigentlich dein momentaner Status quo mit unserem Fahrradhändler unseres Vertrauens?
Du meinst, weil ich dir so Mails wie aus dem WhatsApp wie aus dem Wahn geschrieben habe?
Ja, ich hatte das Gefühl, ihr hattet ein schönes Wochenende oder so.
Ja, ich habe geschrieben, we finally hit it off. Ja, das war schön, der Fahrradhändler, der eigentlich der defizitorientierteste Fahrradhändler der Welt. Wobei das vielleicht in der Natur der Dinge liegt.
Ein bisschen, glaube ich, ja.
Hat sich wirklich gefreut, mich zu sehen. Also da geht's schon mal
Moment,
los.
Moment. Er hat dich erkannt?
Ja, Herr Meier, sagte er.
Wirklich?
Ja.
Ich bin eifersüchtig, Bernie Meier.
Meine Damen und Herren, liebe Kinder, hier ist der Brennerpass, ein Podcast über Popkultur und Zeitgeschehen. Mein Name ist Bernhard Daniel Meyer und mir gegenüber sitzt er, the Many-Faced Actor, der Mann, der Barfußschuhe gesellschaftsfähig gemacht hat, Deutschlands beliebtester Neurodermitiker, der Mann mit der reizlosen Kimme, der Hauskatzen-Dompteur und Carsharing-Konnoisseur, der Bürgermeister von Dedington City. Er ist Mobilist und gelegentlich auch Militarist. Er ist der Porn-Free-Pesketarier und laut Sekundärliteratur der lustigste Mann im Internet. Der Mann ohne Pflicht spielt Tore. Rüdiger Rudolf!
Guten Morgen, lieber Bernie.
Gesponsert wir von der Imkerei Peschel Biederein, aber weint denn wir sind?
Dem Honiglieferanten unter den Honiglieferanten.
Und der Brennerpass funktioniert mit eurer Unterstützung. Danke, danke, danke für die Spenden. Und wer sich beteiligen will an quasi an unserem materiellen Wohlergehen, und damit Rüdiger sich weiter teure Hemden von Herr van Eden kaufen kann, der spendet an bernie.meier@gmail.com über PayPal oder fragt mich nach meinen Kontodaten. Vielen Dank. Rüdiger,
ja.
Ich habe mich neulich gefragt, du bist ja der Porn-Free-Pesketarier. Ich habe mich gefragt, bist du vielleicht auch, ist das Porn-Free auch eine Schutzbehauptung, weil du Angst hast oder vielleicht sogar weißt, dass deine Kinder zuhören?
Da fallen mir zwei Sachen so auf zu dieser Frage. Erstens, dass du, glaube ich, zum ersten Mal liebe Kinder gesagt hast in der Begrüßung.
Genau.
Ja. Also Schutzbehauptung nicht. Ich glaube, also natürlich habe ich schon Porno in meinem Leben konsumiert. Mhm. Damit wäre das jetzt eigentlich mit den Kindern schon hinfällig. In dem Moment habe ich es ja zugegeben.
Okay.
Aber ich halte mich fern. Du weißt ja, ich versuche, wir sind direkt in den Vollen, aber ich fühle mich zu schlecht.
Okay, du fühlst dich schlecht. Und du hast auch, weil ich frage auch deshalb, weil ich neulich beim Thema, also hören die Kinder zu oder nicht, das wollte ich auch noch fragen.
Nee.
Okay.
Nee. Also seitdem ich glaube, meine Tochter hat so viel Sachen konsumieren müssen, wo sie mich in irgendeiner Form auch unerwarteterweise gesehen hat. Am schlimmsten war für sie die Zeit, als ein Distelplakat in der ganzen Stadt hing, wo ich nur mit einer Zeitung bekleidet war, kann man sagen.
I remember.
Die ist wirklich froh, wenn sie eigentlich vergessen kann, dass ich irgendwie ab und zu mal öffentlich Dinge tue.
Ja. We all remember, Rüdiger. Ja. Die ganze Stadt remembered.
Ja.
Wie viele Leute allein mich auf dieses Plakat angesprochen haben?
Wirklich? Ja. Ich habe zu den unmöglichsten Uhrzeiten WhatsApp-Nachrichten von den unmöglichsten Leuten gekriegt.
Immer mit derselben Nachricht. Ich habe dich nackt gesehen, Rüdiger.
Ich habe dich nackt gesehen und immer, es war meistens an den absurdesten S-Bahn-Stationen dieser Stadt.
Ja, ja, genau. Rüdiger Rudolf, nackt am Bayerischen Platz.
Genau. Womit du direkt die absurdeste, obwohl Bayerischer Platz, ist das eine S-Bahn, ich glaube.
Nee, aber es gefällt mir einfach als Ortsangabe in Berlin.
Ja.
Okay, weil ich frag nach, weil ich dachte, vielleicht habe ich dich ja kompromittiert, als ich neulich gesagt habe in der letzten Sendung. Und eins der absoluten Perks of being alone ist ungestört masturbieren.
Ach so, nee, aber ich finde zwischen...
Weißt du, da wollte ich dich nicht absichtlich so Nils Rufmäßig in Verlegenheit bringen. Ich war kein Agent Provocateur, sondern ich war einfach nur...
Ach so, nein,
das habe ich sagte, was mir gerade einfiel.
Außerdem, ich meine... Porno und Selbstbefriedigung, it goes well together, but es ist ja nicht nötig, zwingend.
Ja,
es geht ja auch ohne.
Es geht ja auch mit Fantasie.
Man kann auch Porno gucken ohne sich einen. Nee, andersrum. Man kann auch ohne.
Ja, manchmal ist es auch eigentlich schöner, die Pornos in seinem Kopf zu bemühen. Ne?
Ja.
Ja, das habe ich ein bisschen verlernt. Aber gut, jetzt geht's auch ein bisschen zu. Jetzt geht's selbst mir zu weit.
Ja.
Unser Thema heute ist zwar.
Ich habe gerade was Interessantes über dich gelernt.
Ja. Wir haben zwei Themen heute, nämlich mal die Wahl. Da kommen wir nicht ganz umhin.
Welche Wahl?
Ja, welche Wahl?
Welche Wahl?
Ja. Die US-Wahl.
Ah.
Und das Thema Computerspiele.
Mhm.
Wir haben nämlich heute wieder eine Gästin. Es ist Maria Lorenz of Pool Artists Fame.
Yes.
Maria Lorenz, die Frau, die mich groß gemacht hat, kann man sagen.
Die. Oh ja.
Die mich, was der ich meine jeder? Karriere zu verdanken habe.
Gut.
Ja, also Maria hat, und ihre Partnerin Frieda haben die fantastische und viele andere Leute, die da mittlerweile arbeiten, führen die Podcast-Agentur Pool Artists und eines unserer ersten, also ich arbeite da ja nicht, aber eines unserer ersten gemeinsamen Projekte war damals mit ihrem wunderbaren Mann Nils und Daniela, auch unser Favorite Buchhändlerin zusammen und Maria Dunkle Heimat.
Okay.
Genau.
Sehr gut.
Die ist heute zu Gast. Wir haben ihr angeboten 3 Themen, die sie aber auch uns schon vorsuggeriert hat. Das war zum einen heiraten, mhm, Geschäftsführerin und Computerspiele. Und sie hat sich für Computerspiele entschieden. Und so haben wir heute 2 Themen, Wahl und Games.
Sehr gut.
Ja. Fun and Games.
Fun also, and Games.
Ja.
Na, genau. Mal gucken, ob wir, was wir alles abdecken können.
Ja. Ich habe zunächst Real Hörerpost, Rüdiger.
Oh.
Und zwar hat uns unser Stammhörer Tim hat uns einen Artikel geschickt über Reinhard May.
Okay.
Und ich glaube, war der aus der FAZ? Ich weiß es jetzt gar nicht mehr genau. Oder aus der Zeit, von Zeit.de. Bin mir nicht ganz sicher. Sorry, Tim, habe ihn gerade nicht vorliegen. Ich wollte nur sagen, vielen Dank für diesen Artikel. Dieser Artikel beschreibt tatsächlich, dass Reinhard May immer schon so ein Obrigkeitsmotzer war. Und natürlich das in, ja, bestätigt eigentlich das, was wir auch gesagt haben, das in so in modernen Zeiten, also jetzt, natürlich nochmal eine ganz andere Konnotation findet. Sehr interessanter Artikel, vielleicht poste ich ihn einfach auf unserer Facebook-Seite.
Ja, ist das ein bisschen negativ mit dem, also Obrigkeit Motzer oder ist er, oder
naja, das,
im Sinne
das,
von, das war motzig?
Das untersucht ihn schon auf diese, auf den Zeitgeist hin, wie man ja jetzt so über die Obrigkeit, wenn man früher gegen die Obrigkeit geschimpft hat, war man meistens eher so links,
mhm,
und so ein bisschen alternativ und jetzt ist man ja quasi eher rechts.
Im leichten Querdenkerverdacht, okay.
Ja. Genau, ich glaube, das ist so eine Analyse.
Ja.
Betrachtet das Gesamtwerk von Reinhard May.
Und steht, also das FAZ ist das Wort Obrigkeit, also wo kommt das Wort Obrigkeit her oder haben wir das?
Ach, Rüdiger, jetzt.
Was denn?
Jetzt müsste ich ja den Artikel aufrufen. Du musst jetzt mal kurz hier.
Entschuldigung, nein, ich will dich ja nicht. Nein, ich habe gedacht, ob du das Wort Obrigkeit gerade von dir stammt.
Ja, das weiß ich nicht mehr.
Also, das weißt du nicht mehr, okay.
Das weiß ich nicht mehr. Okay, ich versuche das mal im Laufe der Sendung zu ermitteln. Fake-Hörerpost habe ich auch, Rüdiger.
Das ist gut. Du kriegst viel mehr Fake-Hörerpost als ich. Was ist denn das?
Ja, ich weiß auch, was ist
da los. Ich sag dir was, ich habe auch diese Woche 2 alte E-Mail-Accounten von mir endlich gelöscht. Ich habe jeweils eine Stunde dafür gebraucht. Ich musste mich sogar bei einem mit Personalausweis, wo ich noch erst eine App habe, installieren müssen, legitimieren müssen, damit ich endlich uralte Acor und web.de E-Mail-Adressen von mir löschen kann. Weil offensichtlich hat jemand von mir, ich glaube, die Acor-Adresse gehackt. Und es kriegen Leute, die ich damals in diesem Acor-Adressbuch drin hatte, also wirklich aus das müsste doch Ende der 90er gewesen sein, kriegen von mir sehr viel Spam-Mail.
Oh.
Ja.
Wie hieß deine E-Mail-Adresse, die du gelöscht hast? kingofberlin@acor.de?
Die hatte ich natürlich auch. Aber die hatte ich natürlich wie jeder gute Berliner in den 90ern mit snafu.de. Kennst du noch snafu?
Ja, Situation normal all fucked up.
Richtig, genau. Und snafu war ein großer Provider hier in Berlin. Oder was heißt großer Provider? Hatte man damals. Oder ich hatte das. Ein anderer. Aber genau, rüdiger.rudolf@acor.de.
Gern. Das trifft dich jetzt, ne?
Ja, ach du, wenn ich schon damals gewusst hätte, dass ich der Pornfree-Pesketarier bin, hätte ich natürlich daraus was gemacht, aber so.
Okay. Willst du die Fake-Hörer-Mail noch hören?
Unbedingt. Okay. Ich habe ja nur ein bisschen Content gerade produziert, damit du unter Umständen, ich wusste nicht, ob du gerade noch was googelst oder, ja.
Ja, war guter Content, ich habe trotzdem nicht gegoogelt.
Ja, also aber, guter Content, also ich weiß aber, was es war.
Die Snafu-Geschichte.
Und ein Kollege, ja. Die Snuff okay, war okay. Ja. War das jetzt schon Schmäh eigentlich?
Ja, weiß nicht, Schmäh, weil der, du meinst, weil unser Hörer ja. Alex geschrieben hat, der Schmäh-Austausch unter uns, der wäre sehr, der war hochfrequent und gut.
Ja.
Ja, es zählt alles ein bisschen Schmäh, wo man sich so ein bisschen aufzieht, ne?
Ja,
auf
ja.
die Schippe nimmt, hat man früher gesagt. Also pass auf. Ja. Branka Herzberg.
Du hast gewonnen.
Aus Sitges. Das ist in der Nähe von Barcelona. Ah. Schreibt.
Stimmt, man hört uns ja auch im Ausland. Ja.
Ja, habt ihr eigentlich Zauberwürfel gespielt früher?
Ach, oh, okay.
Also, ja? Könnt, ja. Du?
Ich habe gedacht, die Frage wäre, habt ihr eigentlich Zauberwürfel? Ich gesagt, ja, wir haben einen zu Hause. Früher hatte ich hatte keinen richtigen Zauberwürfel, ich hatte so einen komischen weißen mit roten, mit farbigen Punkten, so keinen richtigen Zauberwürfel, der hackelte auch so ein bisschen. Ja, ich hatte einen.
Fake-Zauberwürfel.
Ich hatte einen Fake-Zauberwürfel. Ja. Das ist wahrscheinlich auch der einzige Grund, warum das liegt, dass ich ihn nie gelöst bekommen habe. Ich habe ihn geschenkt bekommen, habe ihn verdreht und das war's.
Okay. Und du? Ich hatte vielleicht mal einen oder ausgeliehen, glaube ich, von der Freundin damals.
Geliehen,
ist ja auch gut. Aber ich kam da nicht wirklich weiter, ich war da ganz schlecht drin. Aber da gab's diesen Nachfolgedings, Rubik's Magic, ich weiß nicht, das war mit so, wo man so einklappen und aufklappen musste, ich weiß nicht mehr, wie das Ding hieß.
Ja, richtig, oh ja.
Das war super einfach, das habe ich 0,nix gelöst und dann dachte ich so, das kann nicht sein, Zauberwürfel kriege ich keine Seite hin und hier, das gibt's doch eigentlich nicht. Tatsächlich habe ich mir aber vor ein, zwei Jahren mal auch so ein Billo, Fake-News-Zauberwürfel, dem ich kein Wort glaube, besorgt. Und dann hat mir die Tochter meiner Freundin gezeigt, wie man zwei Seiten zustande kriegt.
Okay.
Und das habe ich dann geschafft.
Ja.
Das habe ich schon wieder vergessen, aber ich habe es geschafft, war ganz stolz auf mich. Jetzt habe ich einen Artikel gelesen über Erno Rubik, der Erfinder des Zauberwürfels.
Ein Ungar, oder?
Ja, genau. Wirklich, also ein scheint ein sehr netter Mensch zu sein, Architekt. Und der hat interessante Dinge erzählt. Und zum Beispiel hat er, ich glaube, er hat, also ein Chinese hat den Weltrekord geschafft, 2018, der macht das Ding in 3,47 Sekunden fertig.
Was?
Ich glaube, Erno braucht eine Minute, aber hat, nachdem er es gemacht hat, auch, glaube ich, hat er 3 Monate gebraucht oder so.
Bis er es dahin hatte.
Ja, bis es fertig hatte. Es, da gibt's, Mathematiker haben ja mal ausgerechnet, wie viele Möglichkeiten es gibt und das, die sind, ich kann es dir gar nicht sagen, das sind Millionen von Millionen irgendwie.
Ja, das stimmt. Trotzdem ist es ja so, dass, ist ja nicht ein Schachspiel. Du musst ja nicht alle Möglichkeiten, tut ein Schachspieler auch nicht, aber du musst ja nicht so viele Möglichkeiten im Kopf durchgehen, sondern du hast bestimmte Muster, nach denen du arbeitest, dann dauert es natürlich länger als 3,4 Sekunden. So. Aber, also, meine Tochter hat sich mit YouTubes Tutorials das angeguckt, studiert, die hat so bestimmte Moves, mit denen sie macht, die macht sie und löst jeden Zauberwürfel, weiß ich nicht, in 2-3 Minuten.
Ja?
Durch bestimmte Abfolgen. So, also du musst natürlich schon gewisse Sachen erkennen und weißt, welche Abfolge du gerade brauchst. Das wohl schon, aber mehr kann ich ja, ich verstehe es auch nicht wirklich. Sie tut's einfach.
Ja, ich habe mir diese YouTube-Tutorials auch angeschaut und ich finde, die Schwierigkeit ist, die schon mal zu verstehen.
Völlig.
Die nachzuvollziehen.
Völlig. Ja. Du, ich, ja.
Ja, aber vielleicht sind da Kinder einfach ein bisschen fixer noch im Kopf. Ich wollte nur eigentlich sagen, dass, danke für die Hörerfrage, Branka, auf jeden Fall.
Ja, danke, Branka.
Sympathisch, der hat ein Buch geschrieben, der Mann.
Ja.
Und da geht es weniger um seine Autobiografie, weil er sagt, das ist langweilig, es geht die Leute auch nichts an. Was der Würfel mit ihm macht und was er mit der Welt gemacht hat. Unter anderem hat er auch geschrieben, dass er auf eine Spielemesse gefahren ist und den Würfel vorgestellt hat und die ersten Jahre, obwohl er Millionen verkauft hat, amerikanische Firma, er so gut wie nichts verdient hat. Die Leute aber alle geglaubt haben, der Rubik, der verdient sich hier eine goldene Nase.
Ja, ja, so ist, ja.
Ja, dabei hat er von seinem Professorengehalt weitergelebt.
Sowas hört
keine
man,
Tantiemen.
Wahnsinn. Sowas hört man ja öfter leider manchmal von Leuten, die irgendwas Tolles erfunden, geschrieben oder komponiert haben.
Ja, da sind wir wieder zum 4. Mal, glaube ich, mittlerweile könnten wir wieder die Geschichte von der Drehbuchschreiberin von Vierohrhasen anführen, oder wie das heißt.
Drei noch, nee, gut.
Okay, gut. Dann gab es ja noch was die Woche, nämlich die Wahl.
Die
US-Wahl. Die war eigentlich am Dienstag.
Ja, muss man nochmal dran erinnern, richtig. Ach Gott, ja, das ist ja.
Es wird ja immer noch ausgezählt, oder?
Ja, natürlich.
Ja,
ja. Ja. Und bevor Alaska nicht durch ist, Bernie, glaube ich da gar nicht.
Und da war ich da wirklich erstaunt Also es ist schon, also ich habe mir schon mal den ein oder anderen Podcast dazu angehört, habe das verfolgt, habe mal hin und wieder mal bei spiegel.de reingeschaut, auch mal so ein bisschen extracurricular mal irgendwie, jetzt nicht gerade am Fahrrad angehalten, mal geguckt, wie es steht, aber halt vielleicht ein bisschen öfter mal aufs Handy geguckt als sonst, das gebe ich zu. Aber
wieso denn zugeben? Das ist doch ja, legitim, kann man doch. Also
ja, aber ich habe es nicht verstanden, dass Leute gesagt haben, sie hätten dann tatsächlich schon zwei Nächte nicht mehr geschlafen oder so.
Na, ich glaube, die haben dann, achso, also ja, die haben CNN geguckt, ne? Die meisten, die das, also die ich nur von denen ich gelesen habe, dass sie es getan haben. Ich glaube, dass irgendwann ist das, war das wie eine Serie gucken. Du, ich glaube, dass du irgendwann auch diese Runde, die da saß, diese, dass dir diese Charakter so ans Herz gewachsen sind.
Ja, viele haben da von diesen, von Namen berichtet und Mensch, das ist wirklich mein Man of the Year oder so. Oder
ja, ja, ich glaube, Van Jones heißt der, der.
Keine Ahnung, sagt mir
ja,
alles
ja.
nichts.
Ich glaube, der ist, wie sagt man, Anti-Rassismus? Ich wollte jetzt gerade Lobbyist sagen, das ist ein blödes Wort, aber so, ich weiß es nicht genau. Aber das ist der auf jeden Fall, der jetzt, der hat halt wirklich Tränen vergossen, ne, als klar war, dass Biden die Wahl gewonnen hat, weil ja. er sagt, es ist einfacher jetzt ein Vater zu sein, weil nicht mehr der mächtigste Mann der Welt an der Spitze der Obrigkeit, um das noch einmal zu sagen, nicht mehr so ein furchtbarer Mensch ist.
Mhm.
Aber ja.
Als es anfing mit der Wahl, ne?
Ja.
Da war ja, es war von Anfang an ja klar, das wird kein Home Run für Biden, ne? Im nee, Gegenteil, ne? Es war sogar, dass man, also hier hat sich zumindest in Deutschland eine relativ negative Stimmung gleich breit gemacht, hatte ich das Gefühl nach dem Motto, oh, das ist ja super knapp, ja, also Trump konnte ja doch ganz viel Wähler mobilisieren, die Demoskopen haben sich geirrt, ob das gut ausgeht.
Mhm.
Glaubst du, dass es eine rein deutsche Stimmung war? Dass wir es ein bisschen gleich mal wieder, wir verfallen ja gerne mal in so Angstzustände wie Deutsche.
Schwer zu sagen, ich glaube, weiß ich nicht, vielleicht. Keine Ahnung, es kommt auch wahrscheinlich darauf an, wo man sich informiert. Also meine Twitter-Blase, glaube ich, war sehr skeptisch. Andererseits, andere Leute holen sich vielleicht ihre Informationen im ZDF-Morgen-Magazin, wo die Wahl von Beatrice von Storch bewertet wird. Ich weiß nicht, warum man ihr da so das Forum gibt. Mich interessiert jetzt eigentlich nicht so, was sie darüber denken. Aber das ist ja auch, bin ja auch nur ich. Vielleicht ist man hier ein bisschen skeptischer. Ich war lange skeptisch.
Ja. Ja, ich war es eigentlich nicht. Aber natürlich habe ich mich ein bisschen anstecken lassen. Muss ich schon zugeben, hatte schon ein bisschen Angst. Hab aber dann natürlich auch bei Twitter reingeschaut und dann dachte ich mir so, okay, das ist wieder hier mal Klassensprecherversammlung. Wiedersehen. Mhm. Twitter ist wirklich, Twitter entwickelt sich langsam zu der albernsten Veranstaltung dieses gesamten Landes, weil auch selbst die wirklich guten Leute einfach das ist halt einfach ein rhetorischer Laufsteg geworden, manchmal schwierig da noch was rauszufiltern irgendwie, was valides gerade in solchen Sachen. Das habe ich dann komplett gepassed on und habe versucht mir auch so Podcasts anzuhören, die so mal so kurze Status Quos abgeben.
Ja.
Und da muss man sagen, das ist mir aufgefallen, dass selbst Podcasts wie Higher Learning von The Ringer, also die hat also aus afroamerikanischer Sicht das bisschen Urteil haben, die waren alle gar nicht so negativ. Die haben gesagt, okay, ist schwierig, schon auch, also pass auf, aus schwarzer Sicht war es so, dass Jamel Hill, glaube ich, hat sie gesagt, hat, wenn man sich jetzt mal vor Augen hält, dass im Prinzip 50% aller Weißen trotzdem für einen Rassisten gestimmt haben, dann ist es natürlich extrem, extrem bedenkenswert auch.
Ja.
Auf der anderen Seite war aber an dem Wahlergebnis selber, haben alle nicht so viel gezweifelt. Waren schon auch überrascht, dass es eng wird oder so mal geguckt oder hier. Aber im Prinzip war hier nicht da. Ich hatte da nicht so eine große Panik oder so eine Urangst gespürt hier wie bei uns in Deutschland. Und da habe ich mich gewundert, weil ich gedacht habe, okay, uns betrifft es ja eigentlich nicht so, wenn wir mal ganz ehrlich sind. Nicht in dieser Art und Weise.
Nicht ganz so, aber natürlich dann schon.
Ja, aber ich glaube, dass wir uns da auch manchmal zu wichtig nehmen. Also auch die nicht nur die Leute auf Twitter, sondern auch, also man hat, ich weiß nicht, also weißt du,
was heißt uns so wichtig?
Die Probleme sind zuerst mal die Leute in Amerika, unter anderem auch irgendwie Schwarze.
Ja, aber es geht doch vielleicht auch darum, Amerika wichtig zu nehmen. Amerika ist schon sehr wichtig, oder?
Ja, klar, aber das ist ja wie immer, das ist dieses adaptierte schlechte Gewissen, was ich manchmal anprangere, ist das halt einfach, dass wir uns gleich das immer oft zu unserem Problem machen und für unsere Stimmung adaptieren und für alles, bevor wir sehen, was glaube ich, die anderen für Probleme damit haben.
Aber meinst du nicht so, wenn man so naja, eins der ersten Sachen, die Biden machen will, wie er schon gesagt hat, ist, dass er also die Klimapolitik ändern wird. Amerika ist nun mal der größte Verbraucher von Energie und Verschmutzer und also in solchen Themen ist dann doch schon Amerika am wichtigsten.
Ja.
Klar, natürlich, das ist ja gar nicht die Frage, genau. Aber ja.
Ja, auf jeden Fall. Also ich habe ja auch, ich habe mir dann auch, aber ich habe mir vorgenommen, falls es jetzt irgendwie schief geht, habe ich mir auch gedacht, okay, ich jetzt, weil mir haben ja auch Leute geschrieben die Woche, du, mir geht's irgendwie nicht gut, ich habe Angst wegen Trump und so. Und ich mir echt denke, ja, okay, es ist schon okay, da betroffen zu sein und sich da ein bisschen reinzufühlen. Aber das gleich zu sagen, es geht mir nicht gut, ich weiß nicht. Ich habe mir vorgenommen, wenn Trump hätte das gewonnen, ich hätte versucht, positiv zu sein. Auch Freunde, Bekannte, Umfeld, meine Familie auch nicht runterzuziehen mit seinem, jetzt geht die Apokalypse los und der dritte Weltkrieg und der Bürgerkrieg und so. Weiß nicht, ich glaube nämlich, das ist auch so ein bisschen so eine self-fulfilling prophecy. Auch wenn ich gerade viele Kommentare lese, diese unsäglichen, eine Meinungskolumne, ein Essay, bla 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 auf den Homepages der großen Tageszeitung, wo es dann auch immer heißt, ja, Biden hat bla bla bla, aber die Probleme fangen jetzt erst an oder so. Also mir ist, ich finde diese Wahl oder diese Sorge auch um den Wahlausgang hat, verständlicherweise, aber auch mir ein bisschen viel Negativismus aus hervorgespült irgendwie. Und ich weiß nicht. Wirklich? Ich weiß nicht.
Okay, und was...
Das hat mir nicht gefallen.
Was denkst du denn über... Hast du ein Gefühl zu Biden? Zu Biden und Biden im Sinne von Biden? Also ihn und ihr?
Naja, also die seit der Paarung mit Kamala Harris, finde ich, gibt es da nichts dran auszusetzen. So ein Elder Statesman, wie er im Buch steht, hat ein bisschen arg weiß und alt, aber ich glaube, in der Kombination schon in Ordnung und vielleicht auch so, vielleicht kommt er gerade passend.
Okay.
Für die amerikanische Gesamtbevölkerung. Ich frage mich
jetzt. Ich überlege gerade, ob das sehr positiv ist, was du da sagst.
Das ist so.
Okay, man kann nicht meckern, ist vielleicht schon ein großes Lob. Also ich weiß es nicht.
Ja, man kann gerade nicht meckern, würde ich sagen. Gerade nicht. Und ich frage mich immer, inwiefern halt, mich würde interessieren, wird man nie feststellen können, inwiefern Biden, er als Typ, er mit seinem Programm, er mit seiner Partei, die Wahl gewonnen hat oder wie viel einfach damit zu tun hat, dass Trump so ein unglaublicher Esel ist.
Mhm. Naja, das ist eine interessante Frage.
Weil man kann ja nicht, also weißt du, wenn Trump so ein bisschen, wenigstens noch so ein bisschen Bauernschleue gezeigt hätte oder so ein bisschen was von Imperator Palpatine gehabt hätte oder so. Wer weiß, wie das alles geendet
hätte. Ja, was meinst du?
Ich weiß, wie das alles geendet hätte. Ja, aber ein bisschen intriganter gewesen wäre einfach. Aber Trump ist ja wie ein Bösewicht aus einem Bond-Film oder so, der, bevor er den Helden erschießt, alle seine sinisteren Pläne verrät.
Damit, dass er die Briefwahl anzweifelt.
Ja, fünf Monate vorher schon genau sagt, was für ein Unsinn passieren wird. Und so, dass auch wirklich jeder weiß, was da für ein Irrsinn auf einen zukommt. Der kann nicht pokern.
Du meinst, dass.
Der ist kein Pokerface.
Du meinst, dass die Demokraten sich darauf einrichten können, dass er genau mit diesem Narrativ um die Ecke kommt und Sascha Lobo auf Spiegel Online schon Kolumne darüber schreibt?
Zum einen, zum anderen ist er einfach, er ist halt einfach kein cleverer, er ist einfach nicht clever. Also.
Aber es gibt natürlich, warte mal, es gibt natürlich auch Leute, die sagen, genau das ist ja clever zu sagen. Seht ihr, die werden versuchen, uns zu betrügen und jetzt seht ihr, der Beweis ist da, sie betrügen uns.
Ja, dann ist das zufällig clever. Aber der Mann ist ja völlig impulsgesteuert.
Du glaubst, das ist zufällig. Glaubst nicht, dass er das vorbereitet hat, bewusst.
Er hat es schon damals auch, er hat sich da vorbereitet, aber das ist nicht clever. Das fällt doch deinem Kind auch ein. Wenn er weiß, dass er die Mathearbeit vergeigt, kann er doch auch schon eine Woche vorher sagen, ich glaube, die fällt total schlecht aus.
Okay.
Ich würde sagen, wenn der Mann ein gewiefter Stratege wäre oder einfach ein bisschen schlauer oder so, weiß nicht, wie es dann gewesen wäre mit der Wahl oder überhaupt, was in den letzten 4 Jahren passiert. Es ist eh schlimme Dinge sind eh passiert.
Da meinst du, ja.
Aber das ist weder ein Orban noch ein Putin noch sonst irgendwas. Das ist einfach ein unfassbar, ein ziemlich großer Hohlkopf einfach.
Okay, dann meinst
du. Da muss man letztlich dankbar sein dafür.
Und du meinst, dann hätte er auch nicht die Pressekonferenz bei Four Seasons Landscaping gemacht. Zwischen einem Porno-Bookstore und was war es noch? Ich weiß es nicht.
Ich weiß es nicht mehr. Ich meine, guck mal, man sieht ja auch, wie wenig Trump letztlich ernst genommen wurde, sobald er in die Gefahr gerät zu verlieren. Selbst die Leute bei Fox wenden sich so ein bisschen ab. NBC hat seine berüchtigte, wir haben eigentlich gewonnen, Hail to the Chief, wo die Kapelle Hail to the Chief gespielt hat, unterbrochen und gesagt, Entschuldigung, sorry, aber jetzt, ja, jetzt lügt er.
Aber ist das nicht irre?
Wo gab's, das ist völlig wild.
Das ist ein Riesending, ist das. Mhm. Und um nochmal auf Twitter und Facebook zu kommen, ich habe das Gefühl, also, dass Twitter ein Tweet von Trump markiert hat, so, das stimmt so nicht, weiß ich wann, das war das zum ersten Mal, das war ja von vielleicht ein paar Monaten, ein paar Wochen,
ja,
zum ersten Mal. Ja, aber das ist jetzt plötzlich massiv, ich habe das Gefühl, die haben sich das zur Wahl aufgehoben. So.
Ja, aber das
oder auch das, dieses Steal, was es gab, eine Facebook-Gruppe, ich glaube, Stop the Steal, genau.
Ja.
Die schon, was ich weiß, wie viel 100.000 Mitglieder hatte, die Facebook gelöscht hat. Also, dass sie plötzlich das tun, plötzlich aktiv werden. Haben die gemerkt, dass da jetzt ein bisschen was at stake ist oder was?
Ja,
was
aber er kündigt, ja, weißt du, aber das sage ich ja, er kündigt es ja seit 5 Monaten an. Die waren einfach darauf vorbereitet. Die wussten halt jetzt genau endlich, worauf sie achten müssen.
Ja.
Also, clever ist es. Man kann es, die Argumentation, dass man quasi schon das Mindset der Leute darauf vorbereitet, dass da Betrug, Wahlbetrug vor sich geht, vielleicht ja, aber naja, also es gab dann, damit konnte man sich auch darauf vorbereiten, was da kommen wird. Das wollte ich nur damit sagen vorher. Mich hat es gefreut, dass Joe Biden wirklich, ich meine, der muss ja, das ist ja schon ein Mann, der eine enorme Last tragen musste und auch tragen wird.
Mhm.
Und ich meine, der war auch in den Vorwahlen, es fing ja schon so an, dass er so krass zurücklag, nicht nur hinter Bernie Sanders und das dann noch so umgebogen hat, auch mit Hilfe der schwarzen Wählerschaft. Also der war von Anfang an unter Hochdruck und ich finde, er hat wirklich glücklich gewirkt. Also ich sage tatsächlich das Wort glücklich.
Mhm.
Nicht nur zufrieden, sondern glücklich.
Ja.
Und das hat mich letztlich so, das mitgerissen will ich nicht sagen, aber das hat mich so ein bisschen... Ich war nicht unüberzeugt, aber es überzeugt mich, wenn jemand also Freude an der Politik hat und an der Verantwortung irgendwie.
Ich habe so zu Biden, ich habe mir 3 Punkte aufgeschrieben, weshalb ich auch irgendwie ganz glücklich bin. Oder was ich über Biden denke, eins davon ist wirklich das, naja, er ist im Vergleich, er ist dann ein Mensch irgendwie. So, vor Trump sitzt man ja wie vor einem Alien, aber ja.
Hm. Von T.C. Boyle habe ich noch was Interessantes gelesen und er hat gesagt, der will, Trump muss unbedingt verzweifelt im Amt bleiben, weil er, oder auch weil er, der zivil- und strafrechtlichen Verfolgung entgehen will, wegen Geschäftemachereien, Steuerbetrug, sexuellen Übergriffen etc. etc., weil er tatsächlich Angst hat, dass es ihm dann so ein bisschen an den Kragen geht.
Ist vielleicht nicht ganz unberechtigt.
Ja.
Hat auch gesagt bei Wahlstandveranstaltungen, er muss vielleicht das Land verlassen. Ja. Aber wohin, Bernie, wohin?
Ja.
Okay.
Ansonsten, genau, jetzt hattest du ja quasi, ich habe dir ja so ein bisschen so eine Pointe zunichte gemacht vor der Sendung. Und zwar, du hattest ja die fiktive Hörerfrage.
Was heißt, jetzt wollen wir es auch nicht größer machen als es ist. War keine richtige Pointe.
Nein, aber also eine Dings.
Eine fiktive
Hörerfrage. Weil du auch gehofft hast, ich hätte vielleicht was, eine gute Replik, aber hatte keine.
Stimmt. Ich habe wirklich Post gekriegt von Regina Riethammer aus Quakenbrück, Bernie. Ich weiß gar nicht, warum du das in Frage stellst. Okay.
Gut, dann liest
du. Ich habe das letzte Woche schon gesagt, dass ich mit Regina im Kontakt stehe.
Das stimmt, Entschuldigung.
Ja.
Mehr cool.
Die hat nur gefragt, wo ich war oder wo wir waren, lieber Brennerpass.
Aber wo du warst, hat sie gefragt.
Ja, stimmt.
Ihr seid ja schon.
Ja, jetzt hast du mich. Jetzt habe ich mich versprochen. Gut. Sie hatte nur nach mir gefragt.
Okay, aber sag doch, was sie gefragt hat.
Naja, wo ich war, als ich erfahren habe, dass Biden die Präsidentschaft gewonnen hat. Es war Samstagnachmittag und ich war zu Hause. Und was habe ich Samstag den ganzen Tag gemacht, Bernie?
Putzt.
Richtig, Bernie. Ja. Samstags putze ich.
Okay.
Und ich fand das sehr adäquat.
Also, Wann war das ungefähr? Weil dann könnte ich dir auch sagen, was ich gemacht habe.
Na, Samstagnachmittag, so weiß ich nicht. Wird so 15:30, 16 Uhr müsste das gewesen sein. Es
kann sein, dass ich auf dem Rückweg vom Fahrradhändler war.
Ja, Bernie, entschuldige mal, das ist doch Podcast Gold. Das ist ja historisch. Also das ist ja bei unserem Fahrradhändler, ja. Bernie.
Wo wir so gelacht haben.
Nicht wir, sondern ich
und der Fahrradhändler.
Boah, da gibt es eine Folge bei Boston Legal. Da kommt irgendwann James Spader zu hier, Danny Crane und William Shatner und sagt, ich glaube, ich verliere hier meine Freundin und so. Und ich glaube, die fängt was mit dem anderen an. Er so, ach Quatsch, mach dir keine Sorgen, die steht auf dich. Dann sagt James Spader, ja, aber sie hat über seine Witze gelacht. Und dann ist es sofort, oh, das ist ein Problem. Oh, sie hat gelacht? Ja, sie hat gelacht. Okay, also Fahrrad Frank und du, ihr habt gemeinsam gelacht. Was macht ihr dem nächsten Podcast zusammen? Ja, über Fahrrad, über Mobilität. E-Bike my ass. Bernie Meyer.
Okay.
Also du und Fahrradfahren.
You got me. So, bevor Maria hier eintrifft, nochmal ganz kurz zum Thema Kultur.
Ja.
Donald Glover hat getwittert.
Ja.
Du weißt, unser Freund.
Natürlich.
Und Lieblingsschauspieler und Lieblings-Showrunner.
Atlanta auch stabil, ja, demokratisch.
Ja, hat geschrieben, while I'm here, ja, das finde ich immer gut bei Twitter, wenn sowas anzunehmen.
Ja.
Atlanta Season 3 and 4 are going to be some of the best television ever.
Oh my God.
Ever made. Sopranos only ones who can touch us. Läuft dir da nicht das Wasser im Munde zusammen?
Das tut's. Kommt auch ein gesundes Selbstbewusstsein, kommt da auch zum Tragen, aber ja.
Ja, okay. Und dann wollte ich dich noch fragen, ob du schon mal Ted Lasso gesehen hast.
Nein, ich habe noch nicht
reingeguckt. Die lustige Fußballtrainer-Sitcom auf Apple Plus.
Okay. Nein, habe ich noch nicht gemacht. Ich habe Apple Plus bis jetzt sträflich vernachlässigt.
Okay. Ich habe mal reingeschaut. Ich fand's dafür, dass mich das Thema Fußball gerade so gar nicht interessiert, eigentlich ganz witzig.
Mhm.
Witzig. Witzig.
Mhm.
Klingt komisch, wenn ich das so sage.
Ich interessiere mich übrigens auch nicht mehr für Fußball.
Ja?
Ja.
Ist dir ausgetrieben?
Ja, ich habe am Wochenende jede einzelne Wette verloren.
Okay. Gut. Und dann wollte ich noch sagen, Entschuldigung, ja?
Ja, bei mir ist nämlich immer genau, wenn ich sage, mich interessiert etwas nicht mehr, dann interessiert es mich wirklich nicht mehr. Wenn du sagst, nee, damit bin ich durch, es gefällt mir nicht mehr, höre ich eigentlich dann in jedem zweiten Satz raus, dass du dich eigentlich damit sehr beschäftigst.
Ja, eine große Enttäuschung ist.
Also auch zum Beispiel hast du gesagt, Twitter ist nichts mehr, aber im nächsten Segment zitierst du Donald Glover.
Das habe ich aus einem Artikel.
Ah, okay. Gut.
Ich gucke wirklich immer nur die Seite, die aufploppt, wenn ich auf Twitter gehe, bevor ich dann meine Mitteilungen abrufe.
Okay.
Die, wo Passung,
also du hast noch nie runtergescrollt.
Wo Passung drauf ist und eine Replik von dir auf irgendeinen Prominenten meistens.
Ja, und dann bist du schon so abgegessen.
Von dir und Passung.
Ja, right.
Okay. Gut. Hast du noch was zum Thema Kultur?
Kultur? Ja, ich wollte dich nur darüber informieren, dass ich Mandalorian up to speed bin.
Bernd, du hast Baby Yoda im Arm, deswegen.
Knuddel
ihn noch mal. Nein, der macht ein Geräusch, wenn du ihn knuddelst.
Ach so.
Ja.
Können wir abbrechen? Das ist ja, von mir aus kannst du mit Fahrrad Frank durchbrennen, aber lass mir Baby, aber das Kind bleibt bei mir, Bernd. Ja.
Hast du die aktuelle Folge auch gesehen?
Natürlich habe ich die aktuelle Folge. Wenn ich sage up to speed, meine ich up to speed.
Up to fucking speed,
up to fucking speed. Ich habe ein paar heiße Takes, aber ich weiß nicht, ob ich die bringen kann.
Ja, bitte. Ich dachte, wir können da gar nicht drüber reden.
Ich bitte dich.
Okay.
Ab und zu komme ich dir auch mal entgegen. Weißt du, ich habe mich in 3 Jahre langer Kleinarbeit in den deutschen Fußball eingearbeitet. Ja, dann werde ich auch noch fucking Mandalorian gucken können.
Okay, fair enough, man.
Ja.
Okay, ja, give me your hot takes.
Du hot take.
Spoilerwarnung für Mandalorian.
Okay, Spoilerwarnung.
Staffel 2, Folge 2.
Ab jetzt. Also er wird ja auf diesen, wie fand diese Froschfrau. Also es gibt so viel, wo man redet, die Minute wird nicht reichen mit dem Spoiler.
Okay.
Ich finde diese Frau fantastisch, die da auf Tatooine, die Pitstop-Frau. Du weißt welche, die mit den Locken, die mit den Droiden.
Ja, Amy Sedaris, die Schauspielerin. Ja.
Woher kennen wir die?
Oh, weiß ich nicht.
Okay, aber die ist fantastisch. Die gefällt mir sehr. Worauf ich eigentlich hinaus will, er wird doch auf dem Flug mit, dass die Frosch spricht, finde ich fantastisch. Mit dem Flug mit der Froschfrau, er wird ja von diesen beiden.
Das war mir zu froschistisch von dem, bisschen das von dem Mandalorian, dass er gesagt hat, spricht Deutsch mit mir,
I don't speak frog.
Ja.
I don't speak frog, ja. Er wird doch im Grunde genommen overgepullt von 2 Polizeiautos, kann man sagen.
Ja, genau.
Es hat genau diese Aura. Und ich finde, es hat auch ganz extrem was, als die beiden Polizisten retten ihn ja quasi. Und hast du auch kurz gesagt, wo er sagt, naja, so, du hast Dreck am Stecken, Mandalorian. Aber das sind schlimme Zeiten im Moment.
Ja.
Und hast du auch das Gefühl, Mandalorian, du hast echt Glück, dass du keinen Migrationshintergrund hast. So eine Aura hatte das.
Ja, es war interessant, weil man jetzt ja plötzlich, es war ja die neue Republik, ne, nach dem Fall des Imperiums, ne.
Ja, ja.
Auch die brauchen eine Polizei. Und wer ist die Polizei? Die damaligen Rebellen, ne?
Ja.
Die X-Wing-Staffel. Übrigens mit Dave Filoni, dem alten Clone Wars und Rebels Showrunner als Pilot.
Der Schnurrbärtige?
Ja.
Ja, der war ein super Typ, war das.
Ja.
Der hat mir sehr gefallen.
Good old Dave Filoni.
Ja, der hat nochmal diese Polizisten-Aura. Also das hat gut gepasst, finde ich.
Mit Leute mit arachnophobische Leute können die Folge nicht sehen, würde ich sagen.
Nein. Nee, würde ich auch sagen.
Und interessanter Twist finde ich an der Folge war, dass der Hauptbösewicht diesmal Baby Yoda war.
Ja, In der Tat.
Ja, genau.
Nachdem einer der lustigsten Momente das Fressen von ganzen Fröschen in der ersten Staffel war, oder eben nicht Fressen von ganzen Fröschen, das Fressen von...
Selten war Genozid so lustig, ne?
Gut, ist auch schwer jetzt beizubringen, dass das die letzten sind, die es noch gibt von der Sorte.
Ich hoffe, dass bei 8 Folgen, finde ich, reicht's aber jetzt, reichen aber zwei Filler-Folgen eigentlich jetzt schon. Jetzt würde ich gerne so ein bisschen
find ich auch.
The Larger Mandalorian Lore kennenlernen.
Ja, ich finde, Timothy Olyphant, um noch ein Wort zur Folge 1 zu sagen, seine Haare sind ja unglaublich.
Ja.
Ich finde, Timothy Olyphant sieht so gut aus, er wirkt auf mich fast irrealer als Baby Yoda.
Ja, absolut. Timothy Olyphant, muss man sagen, ist auf seinem ästhetischen Höhepunkt angekommen jetzt.
Und ich habe gedacht, er wäre auf dem absteigenden Ast, aber offensichtlich gehörte es zur Rolle in Tarantino.
Ja,
Hollywood
Once Upon a Time, Hollywood. Ja. Nee, also ich glaube, für mich der schönste Mann auf der Welt.
Ja. Leider kann er nur Marshalls spielen. Aber,
oder darf er nur mal.
Wahrscheinlich
soll es so hängen. Timothy Olyphant ist an einem Morgen aufgewacht und hat gesagt, fuck, warum muss ich eigentlich immer Marshalls spielen?
Ja.
Ein paar Wochen später ist er aufgewacht und hat gedacht, ist das nicht das Geilste auf der Welt, dass ich mein Geld damit verdiene, ständig nur die coolsten Marshalls spielen zu dürfen mit den besten Sprüchen?
Mhm.
Und ich glaube, ab dann hat er gut geschlafen.
Sehr gut.
Ja. Oder stell dir mal vor, wir könnten ständig Marshalls spielen.
Ich wäre völlig zufrieden damit.
Ja, absolut. Wer braucht noch mehr Rollen als freidrehender Marshall? Okay, der bashende Barde, Reinhard May in Zeit.de, lieber Tim. Genau. Und jetzt könnte ich nochmal durchscrollen, ob es was mit Obrigkeit drinsteht, aber so viel Zeit haben wir nicht mehr. Weil jetzt kommt Maria und wird uns zum Thema Computerspiele belehren, hoffentlich.
Good.
Eins noch. Mhm. Bei Netflix ist gerade eine Murderers Row aus meinem Lieblingsfilm vertreten.
Ach.
Nämlich, kurz mal aufzählen, Master and Commander, Raiders of the Lost Ark, Out of Sight, Jaws, Moneyball. Das ist ja alles, was mich glücklich macht.
Ja. Oh Gott, Out of Sight ist so ein toller Film.
Ja. Okay, aber jetzt kommt Maria. So, jetzt muss ich zunächst einmal einen Fauxpas korrigieren, denn Maria Lorenz heißt gar nicht mehr Maria Lorenz. Nach ihrer Heirat mit dem wunderbaren Menschen Nils Bogelberg heißt Maria Lorenz nämlich eigentlich der Form halber auch Maria Bogelberg, aber Maria, du benutzt trotzdem noch Lorenz irgendwie als...
Genau, Nachname.
Als Nachname.
Lorenz Bogelberg.
Das wäre die korrekte Ankündigung gewesen.
Genau.
Okay.
Aber ich mag auch diese Roboter-Version, in der du es gemacht hast. Und überlege, ob ich das jetzt mache. So mit Punkten hinter jedem Wort.
Ja, das ist auf jeden Fall das der maximale Grad an Unsicherheit, wenn ich in die Roboterstimme verfalle.
Wirklich?
Ja.
Oh, dann tut es mir leid, dass ich es angesprochen habe.
Weil
ich
nach jeder Pause ist die Möglichkeit zu unterbrechen.
Ich fand's tragend. Und es ist bei dem Thema auch absolut gerechtfertigt.
So sind früher Rubriken entstanden bei uns, ne? Die Roboterstimme der Woche.
Ja.
Okay, Maria, schön, dass du da bist. Jetzt haben wir das Thema US-Wahl schon vorab besprochen. Möchtest du noch etwas hinzufügen?
Ich rate jetzt mal, was ihr besprochen habt und möchte da noch was hinzufügen.
Wir haben hauptsächlich die Wahlergebnisse in Harlan County besprochen.
Ja, ich saß natürlich die ganze Zeit hier und habe zugehört. Also ich habe, Nils und ich, wir haben es wirklich die ganzen Tage verfolgt, Tag und Nacht. Also ich habe tatsächlich in den Tagen irgendwie 3-4 Stunden geschlafen.
Ah.
Sind beide, also CNN tatsächlich, muss man ja auch dazu sagen. Es gibt ja MSNBC, CNN ist ja, da geht ja im Prinzip ein Riss durch Deutschland. Und fand es ganz spannend, also überraschenderweise, weil ich sag mal so ab Stunde 48 auch einfach nur noch Panik moderiert wurde und alles wiederholt wurde. Aber ganz toll, John King hat super viel Spaß gemacht. Ich hatte auch meinen besonderen Moment mit John King auf Twitter.
Ach.
Ja, ich habe was getweetet und er hat's retweetet mit einem Kommentar dazu und dann...
Nämlich was?
Was ich oder er?
Beides.
Also ich habe getweetet auf Englisch, dass ich möchte, dass er jetzt jeden Morgen vor meinem Kühlschrank steht, mir genau erklärt, was drin ist und meine verschiedenen Essenspaths für diesen Tag mir darlegen soll.
Okay.
Und dann hat er retweetet und geantwortet, there are so many paths to 207 calories.
Ist ja fantastisch.
Und das war sehr lustig, meine persönliche. Ich meine, gut, beiden geworden, bla bla, weißt du, aber das war.
Nein, das ist der wahre Sieg, ja.
Ja, habe ich mich sehr gefreut.
Deine Ehrfurcht ist nicht gespielt jetzt, Rüdiger, ne?
Nein, nein.
Ich weiß, du versuchst seit langem,
ich war richtig
dem einen oder anderen Promi eine Response rauszukitzeln.
Ich war sehr aufgeregt übrigens, also wirklich, als er es war, also er hat es auch sofort, es war gerade bei ihm Pause, also ich habe ihn gerade kurz nicht gesehen, ich weiß nicht, ob er auf Toilette sofort mal rangeht, aber es war sehr aufregend für mich.
Wow, ich habe gerade im Vorfeld, also im ersten Teil der Sendung, ein bisschen Unverständnis dafür geäußert, dass Leute auch weniger oder gar nicht schlafen, die Wahl verfolgen. Also das ist nur, dass sie jetzt nicht so scheinheilig so, oh, das ist ja toll, Mensch Maria, engagiert.
Also man muss aber auch dazu sagen, dass der größte Teil natürlich auch irgendwie so Wochenende war und wir Selbstständigen ja anfangen können zu arbeiten, wann es uns passt.
Ja, das wollten wir hören, ne? Okay. Wir haben dich, also ich habe dich auch, glaube ich, standesgemäß, außer dass ich den Namen völlig falsch gesagt habe, angekündigt mit auf Pool Artists Fame. Du bist, falls es jemand nicht weiß, unwahrscheinlicherweise, du bist quasi, kann man das so sagen, einer der erfolgreichsten deutschen Podcast-ProduzentInnen, darf man sagen, oder?
Ich bin damit komplett einverstanden.
Ja, und deshalb haben wir auch überlegt, also Maria hat uns ein paar Themen vorgegeben und wir haben die zurückgespielt und die Endauswahl lag dann auf Geschäftsführerin oder Führerin und heiraten und Computerspiele. Und du hast dich für Computerspiele entschieden letztlich.
Genau.
Warum?
Weil Geschäftsführerin ein Thema ist, was ich sowieso, worüber ich sehr viel reden muss, viel. Und auch in Interviews, aber natürlich auch mich in meinem täglichen Leben wahnsinnig führend beschäftige, weil ich es bin. Und heiraten dachte ich dann, wie wir im Vorfeld ganz kurz im Vorgespräch gemerkt haben, dass es bei mir ein extrem kurzes Erlebnis war. Und ich weiß nicht, ob ich da dann viel hätte drumherum erzählen können, weil ich dieses Jahr geheiratet habe. Und es weder Vor- noch Nachbereitung gab, sondern relativ spontan an einem Tag passiert ist und fertig. Ich vergesse es übrigens regelmäßig, dass ich verheiratet bin.
Weil aber du trägst einen Ring, wie ich sehe.
Ja, ich trage einen Ring, weil es so schnell ging und quasi ohne das ganze Drama vor und nachher auskam, auf was ich mich trotzdem ein bisschen gefreut hatte natürlich und auch ohne Party und Freunde und Familie, dass ich es manchmal einfach vergesse, dass es schon passiert ist. Und Videospiele ist etwas, was in meinem Leben einfach, mir macht es so viel Spaß und ich werde relativ selten danach gefragt und deswegen habe ich mich für Videospiele entschieden.
Mhm. Ja, super. Nee, also ist voll okay mit uns. Wir haben die letzten Wochen auch so ein bisschen uns in dieses Thema hinein vertieft. Jetzt muss ich gleich mal mit einer shocking Meldung anfangen.
Wow.
Nämlich, ich hatte ja noch so groß getönt, dass ich mir die Xbox, zumindest die Series S, also die kleinere Variante hier bestellt habe, die wäre ja die Woche gekommen. Und hätte ich losgelegt mit meinem Game Pass und hier Age of Empires und Flugsimulator.
Aber?
Ich habe es auch bestellt, storniert.
Bernie.
Gab Streit?
Das ist huge. Warum?
Ja, also zum einen, weil ich dachte, die Speicherkapazität ist mir zu klein.
Okay. Ah, das, okay. In die Richtung geht's.
Nee, aber das ist tatsächlich der Nebenaspekt. Der zweite Aspekt ist, dass ich denke, ich brauche das eigentlich jetzt nicht. Jetzt im Moment. Es gibt noch Spiele auf der PS4, die noch rauskommen oder die Spiele. Es gibt irgendwie Zeug auf der Switch. Ich brauche es nicht. Das ist ein Impulskauf, der. Sicher kaufe ich mir eine der beiden neuen Konsolen, aber dann mit einem Titel, den ich wirklich unbedingt haben will. Also ich brauche das jetzt nicht. Ich möchte mich da selber ein bisschen disziplinieren. Und dann ist es tatsächlich so, also das Kind, das muss was für die Schule machen gerade und es ist eh sehr im Gaming-Kosmos gefangen und ich habe das Gefühl, ich gehe damit, also gerade jetzt, zum jetzigen Zeitpunkt nicht generell, so will ich jetzt auch nicht sein, so super anthroposoph streng, aber gerade jetzt ist nicht der Zeitpunkt, um hier mit einer Konsole auszupacken und sagen, yay, jetzt geht das los. Und du darfst nicht spielen übrigens.
Verstehe, es wär also ein Geheimprojekt, wenn du es machst.
Ja, das kam mir nicht richtig vor.
Ja.
Außerdem habe ich auch nochmal bei der Recherche, was für Spiele ich eigentlich mag und gern spiele, auch mal festgestellt, wie viel unfassbar viele Spiele es gibt, die ich eigentlich nochmal spielen würde. Nicht alle kann ich nochmal spielen, aber ich brauche nicht so viel Neues, habe ich festgestellt.
Mhm.
Ja, genau. So, das war mein Hot Take. aber jetzt kann man ja.
Sind wir damit einverstanden mit den Gründen?
Ich kann es total mit dem, die Sache mit Kind. Kann ich
du hast auch ein Kind?
Ich habe auch, ja. Okay. Ich habe zwei Stück. Einer ist auch in dem. Nee, sind eigentlich. Die eine tut immer so, als würde sie eigentlich Computer und Handy gar nicht so interessieren, verbringt aber eigentlich, wenn ich hingucke, dann doch viel Zeit damit. Der andere ist ein junger Mann, der, glaube ich, wenn er könnte, noch viel mehr spielen würde. Und ja, das trifft bei mir so ein bisschen so, weil ich auch, ich muss auch mein inneres Kind, wenn es ans Spielen geht, habe ich das Gefühl, habe ich das immer ein Leben lang sehr züchtigen müssen, nicht zu viel zu spielen.
Das heißt also, eure Kinder helfen euch dabei, bessere moralische Entscheidungen im Freizeitbereich zu treffen.
Nein, ich versuche mit meinen Kindern besser zu sein, als ich selber bin.
Ja, das ist ja immer ein guter. Ich glaube, deswegen ist es ja auch so, dass das Kinderkriegen viele Menschen zum Besseren verändert.
Ja, im Idealfall, ja.
Ja, ist eine Sache, die ich immer so denke, dass, weil ich mich ja dagegen entschieden habe, das wäre vielleicht auch für meine Eltern und Freundeskreis generell eine Erleichterung gewesen. Aber
hast du die hast du dich in der Konsolenfrage schon entschieden?
Also wir haben zu Hause nur die PlayStation 4 und warten jetzt auf die 5.
Ja, müsste ja nächste Woche kommen, ne?
Ja, aber weiß man nicht, wie schnell man die dann bekommt.
Ihr wartet aktiv, sie ist bestellt oder ihr wollt zum Mediamarkt
noch nicht
fahren?
Noch, also sie,
der Mediamarkt gibt es nicht mehr.
Also sie,
das war ist vorbei.
Vorbestellungslisten sind ja auch gesperrt schon, also schon lange. Es wurden ja auch ganz viele Vorbestellungen sogar wieder gecancelt. Und ich bin auf verschiedenen Wartelisten für Wartelisten, glaube ich. Aber ich rechne ehrlich gesagt nicht vor April damit irgendwie. Gerade habe ich so im Moment das Gefühl.
Nee, es wird auch keine Auslieferung an Saturn und Mediamarkt und sowas geben, das wollte ich damit sagen.
Gar nicht? Nein. Okay, wow.
Nee, das ist beschleunigt durch die Pandemie, gibt es einfach keine Konsolen mehr und das schon seit Monaten.
Ja, nee, das wusste ich, aber ich dachte, wenn man vielleicht das,
Also nee. Es werden welche ausgeliefert, die vorher bestellt wurden, aber die sind quasi schon vor einem Jahr bestellt worden und es kommen quasi nicht noch 10 mehr oder so wie an der Abendkasse.
Genau, und wie du sagst, es gibt...
Sehr schön.
Genau, und für die nicht abgeholt werden, gibt es aber auch nochmal Wartelisten und für das gibt es auch wieder Wartelisten.
Genau.
Und auf der steht dann Maria.
Ja, wahrscheinlich. Auf allen. Ich bin auch auf so vielen Newslettern mittlerweile, weil ich gerne in der Hoffnung, dass Nils und mein Bruder nicht vor Weihnachten hier reinhören. Ich versuche für meinen Bruder Nils eine zu kriegen. Okay. Und habe mich deswegen.
Moment, dein Bruder heißt Nils.
Nee, und Nils. Mein Bruder und Nils, Nils, genau. Entschuldigung. Also meine Eltern und ich sind da in vereinten Kräften dran für die beiden zu Weihnachten. Haben wir uns schon abgeschminkt, aber zumindest Weihnachten ihnen sagen zu können, wann. Und es ist nicht so leicht und ich bin auf so vielen bestell unseren Newsletter, um zu wissen, wann man wieder vorbestellen kann, Newslettern, und kriege deswegen, also ich weiß jetzt auch Bescheid mit Waschmaschinen, was ihr wissen wollt, Toaster, was da die neuen Entwicklungen sind. Ich bin da seit Monaten up to date wegen der diversen Newsletter, die ich kriege. Gut.
Das wäre übrigens kurios, wenn Marias Bruder auch Nils heißen würde, oder?
Das wäre wirklich kurios.
Ja. Moritz.
Moritz, gut.
Ich drücke Moritz und Nils die Daumen.
Ja, wir alle.
Wie gesagt, ich bin raus aus dem Rennen.
Ja.
Ich habe aufgegeben, aber ich wusste dann auch, wenn ich jetzt diese Serie S nicht bestelle, dass dann erstmal nichts ist mit neuer Konsole.
Ja.
Aber die entsprechenden Launch-Titel haben mich jetzt nicht so überzeugt. Mhm. Das neue Spider-Man-Spiel, was am Freitag rauskommt, interessiert mich, aber das kann ich für die PS4 auch noch spielen.
Ja, sie sind auch beide sehr entspannt, tatsächlich aus den gleichen Gründen, weil im Moment gibt's noch so viel für die PS4. Und die aktuell neuesten, interessantesten Titel, Nils hat vorgestern Watch Dogs 3 angefangen, ist ja auch noch alles PlayStation 4. Also alle sind beide entspannt.
Jetzt mal zu dir und zum Spielen grundsätzlich. Wann hast du angefangen zu spielen oder was war dein erstes Spiel?
Mit meinem Vater schon ganz früh. Ich glaube, mein allererstes Spiel war Moon Patrol.
Wow.
Kennt ihr das?
Nein.
Ja, ich kenne es noch.
Was muss man da machen?
Da fährst du als kleine Moon Patrol mit so einem Sidescroller. Einfach schwarz-weiß auf dem Mond lang vermutlich und musst immer über kleine Hügel hüpfen und nach oben schießen.
Wo hast du das gespielt? Auf welcher? Auf welchem?
Ich glaube Atari? Nee.
Ja, es gab es am Atari und am C64. Rüdiger, ich zeig's dir mal hier. Ich kenn's auch noch. Das war auch eins meiner ersten C64-Spiele.
Ja. Doch nicht schwarz-weiß. Ich hatte das irgendwie schwarz-weiß in Erinnerung.
Ja, aber vielleicht auf eurem Schwarz-Weiß-Fernseher.
Ja, das kann ich nicht komplett ausschließen.
Toll.
Weißt du, wir hatten ja nichts. Farben.
gab's einfach damals auch noch nicht.
Nee, wahrscheinlich.
War alles schwarz-weiß.
Und Ballerburg habe ich damals auch gespielt.
Ballerburg?
Das gab's auch auf dem Atari.
Das kenne ich nicht. Dann hattest du wahrscheinlich ein Atari 2600.
Das weiß ich nicht. Das war der Computer von meinem Vater. Ballerburg war so ein Spiel, da war ein Berg in der Mitte. Ja. Und rechts und links davon waren Bogen.
Ja, ja.
Und man musste mit kleinen Kanonenkugeln die Spitze vom Berg abtragen und wer zuerst den König im Schloss des anderen.
Ist so eine Art Worms eigentlich, ne?
Genau. So eine Art was?
Vom Spielprinzip.
Kannst mal gucken.
Ja. Und man konnte entweder gegen jemand anderen spielen oder gegen den Computer.
Das habe ich auch gespielt.
Ja, das war super.
Aber ist das nicht auch das Spielprinzip von
Rise? Aber Ballerburg übrigens, nochmal die Genialität der Betitelung.
Ja, ich staune, davon habe ich noch nie gehört.
Ballerburg.
Du hast es auch gespielt?
Also es kommt mir sehr bekannt vor.
Auf welchem Computer hast du
Ich gespielt? Hatte auch ein Atari ST, das würde jetzt das unterstützen.
Ah. Ja, was ich nie gespielt habe, war, es gab so eine Atari-Version von Pong.
Aha.
Auf die ich gerade nicht komme, wie die hieß. Und die hat mein Vater wahnsinnig viel gespielt, damit konnte ich nichts anfangen.
Definiere wahnsinnig viel?
Gute Frage. Immer wenn ich ihn davor gesehen habe, hat er das gespielt, aber ich überlege gerade, wie es hieß, aber ich komme nicht drauf.
Okay. Hattet ihr keine Commodores, C64 oder so?
Die erste richtige Konsole, die ich hatte, war geliehen von einem Freund von meinem Vater und war die, auf der Mario World drauf war. Nee, Mario.
N64 oder Super Nintendo?
Ja, irgendwie. Das hatten wir dann immer mal geliehen. Hm. Aber ich hatte damals als Kind noch nicht das Verständnis dafür, was das für eine Konsole ist. Hat mich auch nicht interessiert. Weil ich dachte, das ist eine, also ich hatte gar nicht das Verständnis dafür, dass es mehrere gibt. Hm. Ich dachte als Kind, es gibt dieses eine Gerät, mit dem man diese Spiele spielen kann. So.
Ja. Okay. Ich hatte nie Konsolen, deshalb ist diese komplette Nintendo-Vergangenheit, also wenn ich mal mein Kind anschaue, das kennt ja von Pokémon und Super Mario alles von der Pike auf irgendwie und weiß genau, wie jeder einzelne Teilnehmer an Super Mario Kart heißt und aus welchem Spiel der kommt und jeden von den 800 Charakteren bei Super Smash Brothers. Ich kannte das alles nicht, weil ohne Nintendo-Konsole kannte man auch diese ganze Nintendo-Welt nicht.
Das heißt, dein Einstieg war mit einem Watson C64?
Nein, ich hatte einen VC20.
Ach du lieber Himmel, das ist der Vorläufer, ne? Der sieht eigentlich schon genauso aus, ne, wie diese Brotkastenform.
Ja, aber der war beige. Mhm. Und da ging gar nichts.
Aber auch schon, als du ihn gekauft hast?
Ja, also das war eigentlich schon so, dass als ich ihn gekauft habe.
Der Gilb.
Da war der eigentlich schon, da galt er schon als veraltet. Aber, und alle hatten C64 und ich glaube, da gab es ein Spiel, das hieß Scramble oder so. Mhm. Und es hat, glaube ich, eine Viertelstunde auf der Datasette geladen.
Oh mein Gott. Oh mein Gott.
Da musst du wirklich dann so Play drücken, ne, und dann warten. Und jetzt wirst du Essen machen.
Kann man gut aber einplanen in den Tag, so nochmal auf Klo, Kaffee. Klar, Kaffee so mit 8.
Ja,
das ist diese Entschleudigung, von der heutzutage alle sprechen. Ne?
Ja, ja.
Das war
ja
gelebte Entschleunigung mit der Datasette.
Jetzt hast du so Apps auf dem Handy, die irgendwann dein Handy quasi mit Absicht ausmachen oder langsamer, damit du ein bisschen entschleunigst.
Die heißt VC20, die App.
Das ist übrigens, ich glaube, es ist eine Millionenidee, ja. Bernie. Okay. Mach den Notiz.
Erinnert euch, es gab damals in Computerzeitschriften, ich habe damals die Happy Computer gelesen, gab es in Basic,
Name.
Ja, in
Konnte man nachprogrammieren, ne?
Spiele. Konnte man nachprogrammieren. Mhm. Und das hat tatsächlich, jetzt sind wir wieder bei den Brinkmanns, der Vater meiner Frau, für meine Frau ab und zu gemacht. Der hat sich samstagnachmittags hingesetzt und hat in stundenlanger Kleinarbeit das abgetippt, damit sie dann irgendwann spielen konnte.
Und
da gab es mal einen Stromausfall.
Ja.
Mehr muss ich nicht sagen.
Das habe ich nie verstanden. Da waren seitenlang in Basic, also wirklich 12 Seiten in kleinster Typo.
Furchtbar.
Für totale Kackpopel-Spiele. Und du musstest echt nur eine Diskette von deinem Kumpel dann hattest du 80 Spiele,
die besser. Es sei denn, du hattest ein VC20 mit Datasette.
Ja. Aber Moment, das ist doch, finde ich, das ist doch nichts anderes als so eine ganz spezielle Form von Lego oder Puzzeln.
Ja,
das macht doch total Spaß. Ja, du machst irgendwas, was während du es machst, irgendwie so ein bisschen dämlich ist. Und am Ende hast du aber was erschaffen, was funktioniert. Also ich meine, ich als Puzzle- und Lego-Fan hätte das 100% auch gemacht.
Okay. Also ich habe es mal angefangen und ich dachte,
aha,
was tust du da?
Ja.
Verstehe ich auch übrigens, aber ich hätte dann trotzdem weitergemacht.
Okay. Ich hätte es gemacht und dann wäre das Programm nicht gelesen. Es muss ja nur ein winziger Fehler drin sein.
Das ist so krass, ja, die Fehlersuche.
Ich hätte es gemacht und dann hätte ich einen Fehler gemacht und dann hätte ich wahrscheinlich.
Aber es ist doch auch wie so ein Rätselspiel oder so ein Level von, naja.
Ja,
vielleicht schon. Also,
aber pass auf, ich habe noch, Entschuldigung, sag du.
Ich wollte nur sagen, Beharrlichkeit war nicht meine größte Stärke. Und das ist vielleicht heute noch nicht. Vielleicht.
Habt ihr aber auch so Sachen gemacht, wie, wo man früher hat man ja Computer zum Beispiel bei Karstadt oder bei Kaufhof gekauft, in dieser VC20, C64-Zeit. Seid ihr da auch manchmal in die Computerecke gegangen? habe den C64 genommen und habe auf Basic geschrieben, Zeile, da musste man die Zeilen markieren, 10, irgendwie, ich glaube, write irgendwas. Und dann hast du in Gänsefüßchen reingeschrieben, was geschrieben werden soll. Und zweite Zeile, 20, go to 10.
Ja.
Und dann kam der ganze Bildschirm, das, was du geschrieben hattest.
Ja, das habe ich schon auf dem VC20 geschrieben. Das war mein erstes Spiel, was ich selbst vor. Nee, das war ich das alles, was man mit dem VC20 machen konnte, wenn man nicht Scramble gespielt hat. Ja. Übrigens habe ich danach einen C64 bekommen.
Ah.
Mit einem Fehler, mit einem Hardware-Fehler, über den ich gleich sprechen werde bei meinen Top 5, der fatal war. Aber vor allem hat mein Vater gesagt, du hast doch noch diese Datasette vom VC20. Spiel doch da deine Spiele. Und ich so, nee, ist nicht dein Ernst, oder? Ich möchte ein Laufwerk. Mit dem Floppy-Laufwerk. Nee, du nimmst die Datasette. Und dann hatte ich zwar ein C64, aber hatte wieder keine Spiele, weil ja alle auf Diskette dann schon gespielt haben.
Das ist ja furchtbar.
Ja. Aber irgendwann haben sie es eingesehen. Das war ja wirklich, das Kind war ja sozial geächtet mit der Datasette.
Das ist ein wichtiges Thema.
Ein furchtbarer Makel. Mhm. Ja, okay. So, wie ging es weiter, Maria? Wie habt ihr euch abgegradet nach dem Atari?
Ich wollte kurz noch sagen, Bolo hieß das Pong für den Atari.
Bolo?
Okay. Bolo.
Ja.
Jetzt fiel es mir nämlich gerade ein.
Gut, dass wir das.
Ja. Naja, der Vollständigkeit halber, ne? Nee, genau, da.
Ja, da haben wir es wieder.
Da musste man immer unten mit dem Ball die Steine weghauen.
Mhm. Das hieß am Atari ST später Arkanoid.
Das stimmt.
Mhm, das war gut, das mochte ich sehr.
Oder
gut.
Auch auf dem Amiga.
Habe ich viel gespielt, ja. Mhm. Amiga und Atari ST, die 68.000er Prozessoren.
Die glauben, die
OS. Können wir uns das nicht OS noch kompliziertere Namen für das Spiel ausdenken?
Genau.
Leute.
Genau.
Ich wollte nur sagen, Amiga und Atari ST war quasi das Apple, Samsung der 80er oder auch das Oasis Blur der 80er. Je nachdem. Ja. Genau wie Happy Computer und Powerplay übrigens.
Ja.
Okay, gut, Entschuldigung, Maria, du warst
gerade. Alles gut, ich habe ja die Bolo-Sache habe ich mir nun selbst eingebrochen.
Ja.
Ich weiß lange nicht, was für Computer oder Geräte wir hatten, weil ich mich dafür nie interessiert habe. Also mein Vater war zum Glück Spielefan, aber wir haben super spät erst eine Konsole gehabt. Also wir haben immer PC-Spiele gespielt dann. Und mein Vater hat Zack McCracken gespielt und hat Day of the Tentacle gespielt und Monkey Island. Und das war quasi wie so familienmäßig. Nur mein Vater und ich, mein Bruder, meine Mutter, mein Bruder war zu klein, hat es nicht interessiert. Und wir saßen dann zu zweit und haben dann versucht, die Regel zu lösen. Okay, wenn wir jetzt in die Vergangenheit reisen und so. Also solche Geschichten, ne, was ja bei Day of the Tentacle immer wichtig war, dass man so 15 Mal um die Ecke denkt. Mhm. Und das haben wir immer zusammen gemacht. Und ich habe quasi nie hinterfragt und auch mich nie darüber informiert, in irgendwelchen Zeitungen, auf was für einem anderen Gerät wir noch spielen könnten. Also so, das war der Computer zu Hause und darauf spielen wir Spiele.
Das heißt, Computerspiel war bei euch richtig Gesellschaftsspiel?
Total. Also bei meinem Vater und mir. Ne? Meine Mutter hat das nicht so interessiert. Und ich habe dann wahnsinnig viel. Ich habe das erste Need for Speed habe ich so bekloppt gespielt, dass ich die Strecken mit geschlossenen Augen spielen konnte. Weil ich ich hatte auch nur die Pfeiltasten, also ich hatte auch nie irgendwas oder so.
Also du wusstest geradeaus 21, genau. 22. Du warst der Christian Geisdörfer, der.
Wer ist das?
Ich weiß auch nicht, wer das ist, aber.
Ihr wisst nicht, wer Christian Geisdörfer war?
Nein, sorry.
Ist der Beifahrer gewesen von Walter Röhrl.
Okay, wow.
Walter Röhrl hat über Christian Geisdörfer. Ja, dass ihr das nicht wisst.
Ich weiß schon nicht, wer Walter Röhrl ist, von daher.
Was?
Walter Röhrl? Und wer saß hinten auf der Bank?
Das saß niemand. Okay. Walter Röhrl war deutscher Rallye-Weltmeister, hat gesagt, wenn der Christian sagt, in 500 rechts, dann fahre ich in 500 rechts, ob ich da eine Kurve sehe oder nicht.
Verstehe. Und musste er dann wirklich von 1 bis 500 sehen? Weil da kann man ja schnell durcheinander kommen.
Nee, das muss er nicht. Nee, der hat gesagt, du fährst rechts in, 3 Sekunden. Und dann hat er in 3 Sekunden das Steuer nach rechts gerissen. Das egal, ob da was war oder nicht.
Noch an der Garderobe in 500 rechts.
Naja. 500 ist auch, na gut, 500 hat er auch nicht lang, 500 Meter wahrscheinlich auch nicht lang gebraucht. Aber auf jeden Fall, wenn Christian Deisdorfer gesagt hat
ja. Okay. Ich habe das so viel gespielt und war so stolz darauf, dass ich auch gegen die Jungs in meiner Klasse, die Nachmittagskampf immer gewonnen habe, und ich habe auch danach nie wieder Need for Speed gespielt übrigens. Ich habe einfach das erste gespielt, wie blöd, und dann nicht mehr.
Aber so ist das mit Computerspielen. Mhm. Sie sind eine Zeit lang sehr, sehr, sehr wichtig.
Total.
Und dann hört man auf und dann fuckt man sich manchmal.
Aber weil du gerade sagst, die Jungs in der Klasse sind dann quasi, ist man als, bist ja glaube ich noch ein bisschen jünger als wir. War das,
irgendwie, das sagst.
War das außergewöhnlich, als Mädchen Computer zu spielen, Computergames zu zocken? Weil bei uns wäre es definitiv gewesen.
War es auch, aber wir haben alle so viel darüber gesprochen in der Klasse. Ich war schon eh immer eher mit Jungs befreundet, dass das irgendwie, ich das damals nicht komisch fand. Also, oder auch damals nicht als so, oh, ich als Mädchen spiele Computer. Also, so, das war, habe ich erst im Nachhinein so empfunden irgendwie. Und mein Vater fing an, Tomb Raider zu spielen. Das hat mich zum Beispiel nicht interessiert. Mhm. Das mochte ich nicht. Und dann haben wir uns so ein bisschen auseinandergelebt, was so die Spiele angeht. Aber es war einfach irgendwie immer so eine Sache. Also bei uns gab es immer Computerspiele. Mein Vater fand es immer interessant.
Hat sich das, dass du Computer gespielt hast, auch ein bisschen mehr die Jungsfreundschaften erleichtert? Weil zum Beispiel, ich weiß das mal bei einer Ex-Frau, die war auch Gamerin, aber hat... Die war dadurch und auch weil deswegen auch viel mit Jungs befreundet einfach.
Ja, ich glaube schon, weil man ja irgendwie eine total easy nachmittagsgemeinsame, also ich habe halt nicht Sport gemacht, also ich habe irgendwie, ich konnte nicht mit ihnen Fußball spielen gehen oder so. Und dadurch wusste man immer, was man machen kann. So, es hat uns auch von der Straße weggehalten.
Hast du auch Horrorfilme mit denen geguckt?
Nee, Horrorfilme kann ich nicht gucken.
Weil darin mündet es ja dann manchmal so ein bisschen.
Ja, nicht. Ich habe, ich glaube, wir haben mal im Freundeskreis Funny Games geguckt und ab dann habe ich
gesagt. Uiuiui, da gehst du ja gleich im Freundeskreis.
Stimmt, den haben wir gar nicht erwähnt gehabt. Ja,
das weiß ich noch, es gab mal ein Wochenende, da haben wir in einem etwas größeren Freundeskreis so ein Fernsehwochenende gemacht, also Filmwochenende, und da gab es Event Horizon und Funny Games unter anderem, die zwei. Mhm. Und danach habe ich gesagt, wisst ihr was, ich schlafe nie wieder, ciao. Ich würde ganz gern, dass ihr alle meine Nummer löscht und wir einfach uns nur noch Kühe zunicken auf den Schulhof.
Aber Funny Games, Entschuldigung, ist auch echt harte Kost. Also ich verstehe, wenn sich mal Leute treffen, wir gucken mal alle vollen Gesichter des Todes durch am Wochenende. Okay.
Da gehe ich nur zu Lidl rüber.
Aber wer okay, nice one. Aber wer guckt, hey, lass uns mal treffen und ein bisschen Funny Games gucken.
Naja.
Und danach noch vielleicht nur das weiße Band.
Ich glaube, das machen Leute, die Funny Games noch nicht gesehen haben.
Ja.
Also, weißt du, die haben gehört, der soll super krass sein, aber du weißt ja nicht, was super krass bedeutet. Das kann ja alles sein. Also, Pulp Fiction war auch super krass, aber halt anders. Und dann guckt man den, also wir waren alle nicht darauf vorbereitet. Ja.
Und so als Dessert vielleicht noch ein bisschen Schindlers Liste danach oder
ja,
so?
Ja, einfach so ein bisschen.
Nee, den werde ich nicht gucken müssen, ja.
Mhm. Ich bin ja großer Horror-Buchleser. Ja. Hattest du mich ja auch darauf angesprochen, Stephen King, habt ihr nur letztens drüber schon gesprochen?
Ja, wir hatten auch mal ein schönes WMAV mit,
stimmt.
Was haben wir nochmal geguckt?
Oh, haben wir nicht Friedhof der Kuschel geguckt?
Nee. Nein, das mit dem Alien. Wie hieß das denn nochmal?
Mensch, Dreamcatcher.
Ah ja, super. Militär gegen Alien.
Ja, aber ich habe ihn dann nur geguckt, weil einer von New Kids on the Block mitgespielt hat. Das ist für mich quasi immer der Grund, Sachen zu gucken. Und ich bin ja riesen Horrorbuch-Fan, habe alle Stephen King-Bücher minimum einmal gelesen. Aber ich kann Horrorfilme nicht gucken. Also ich kann alles ganz Schlimme mir in meinem Kopf vorstellen, aber ich kann es nicht sehen.
Hast du auch Bücher von Clive Barker gelesen?
Bestimmt.
Das war ja quasi der Stephen King Epigone, der auch Hellraiser erfunden hat.
Ja, ich gehe echt immer so ganz klassisch zum Presseladen am Bahnhof und hol mir da, naja, es dreht sich. Mein Mikro dreht sich, kleine Anmerkung aus der Regie, und hol mir da Horrorbücher. Einfach so, auch so mit richtig, die irgendwie, weiß ich auch nicht, ist richtig stumpf.
Aber auch so John Sinclair und so?
Ja, ja.
Das habe ich auch lange gelesen. Ich habe mir da mal für die Zugfahrt mal wieder was gekauft vor 2 Jahren. Und muss sagen, hat an Qualität nicht nachgelassen.
Aber trotzdem für mich, ich merke immer, wenn ich nicht Stephen King lese, werde ich sofort sauer.
Ja.
Aber okay. Das Gute ist ja bei Stephen King, dass du alle 3 Wochen ein neues Buch lesen kannst. Also deswegen ist dieser Wut nicht ganz so.
Achso, das weiß ich. Er schreibt noch, ja.
Brutal viel.
Ach.
Echt, ich glaube, echt 3 Bücher pro Jahr oder so.
Wow.
Ja.
Okay.
Um den Bogen. Aber das ist ja nicht das Thema heute. Entschuldigung.
Hast du auch Horrorspiele gespielt? Spielst du Horrorspiele? Zum Beispiel, ich kann mich erinnern, am C64 gab es ein Spiel, was ich rauf und runter gespielt habe, war Freitag der 13.
Mm-mm.
Nee?
Nee. Aber nicht aktiv bewusst. Ich glaube, das ist dann vielleicht so ein bisschen die Vorauswahl meines Vaters gewesen.
Hm. Aber Freitag der 13. gab es diesen wunderbaren Soundtrack. Ich glaube, das war, ich war das nicht eine Fuge von Bach oder so? Rüdiger, du hast Klassik-Afficionado.
War es nicht eine Fuge von Bach oder einem Beifahrer von Bach?
Oder.
Ich bin überfordert.
genau.
Ich habe dann mit 18 weiter Computerspiele gespielt, weil ich dann meinen damaligen ersten Freund, Sven, der hat auch Computerspiele gespielt. Und da habe ich ein Spiel gespielt, was auch bis auf meine Top 5 für später geschafft hat. Also Aha. Das war so das erste, wo ich echt dran hängen geblieben bin.
Das darfst du noch nicht sagen, ne?
Okay. Und ich habe erst tatsächlich die PlayStation 2 dann gehabt.
Okay, das war deine erste eigene Konsole?
Ja.
Okay.
Oder eigentlich auch die erste, die wir besessen haben. Also weil, wie gesagt, mein Vater hat sich immer mal von seinem besten Kumpel eine Konsole geliehen, die wir mal dann so ein Wochenende hatten. Aber dass wir eine hatten, war die 2.
Hm. Kennt ihr eigentlich das von Studio Braun? Computer Freak, Computer Freak, lebst du in deiner Welt?
Nee.
Ein schönes Lied. ich wollte fragen, ob du, hast du schon mal Virtual Reality ausprobiert? So eine VR-Brille?
Haben wir zu Hause.
Habt ihr zu Hause?
Ja.
Was für Games oder was für Software?
Also ich spiele ein Spiel, wo ich gerade nicht genau weiß, wie es heißt. Da bin ich ein Adler, der durch Paris fliegt.
Ui,
wo sonst? Ja klar.
Ja, nachdem keine Menschen mehr auf der Welt leben und Paris von Pflanzen und Tieren zurückerobert wurde. Und man muss dann da so kleine Challenges irgendwie durch irgendwelche Sachen jagen und durch den Untergrund fliegen und so. Und irgendwelche Wettrennen mit anderen Vögeln. Und man sitzt im Prinzip, es ist jetzt für die Hörer extrem blöd, aber ich muss es euch trotzdem zeigen, man sitzt wirklich einfach so Hände im Schoß und so da. Und bewegt die ganze Zeit Nacken und Kopf. Man steuert nur mit dem Kopf.
Wow. Kann ich das mal ausprobieren, wenn ich bei euch bin?
Das macht so viel Spaß.
Ist das gut für den Nacken?
Also ich kriege so nach einer Dreiviertelstunde schon ein bisschen Kopfweh. Aber ich glaube eher so, weil das auch, steht ja auch immer überall drauf. Also das ist einfach sehr anstrengend für die Augen und für alle Sinne. Und dann höre ich halt auch wieder auf. Aber das ist, macht wahnsinnig viel Spaß. Und ich habe noch eins, wo man im Weltraum rumfliegt und irgendwas einsammeln muss.
Das,
Müll.
Das geht zusammen mit der PS4, ne?
Genau.
Und da kauft man extra dazu, oder?
Genau, man kauft die Brille einfach.
Ja.
Genau, und dann gibt's mit der Brille dazu so eine Art Start-Package, wo so ein paar kleine Spiele dabei sind, die so ein bisschen lustig sind, damit man versteht, wie das so geht. Und dann kann man sich Spiele kaufen. Es gibt ein paar Spiele, die können beides, also die können normal und VR. Und es gibt Spiele, die können nur VR. Okay. Also dann braucht man diese Brille. Und dann haben wir uns noch danach noch so zwei so Handdinger für die Hände gekauft mit so Sensoren dran.
Ja,
damit man auch mit Händen irgendwie Sachen machen
kann. Ja, oder mit Lichtschwertern hantieren kann auch und so.
Zum Beispiel, genau.
Und sag mal.
Da sind Horrorspiele übrigens extrem fies. Da sitze ich manchmal, ich spiele die nicht, sitze aber neben Nils und man kann als Zugucker, sieht man auf der Leinwand, was er sieht, auf dem Fernseher. Also man kann sozusagen zugucken. Und das ist richtig fies, weil du drehst dich halt um und dann steht hinter dir jemand und meine Güte.
Ich weiß, was wäre mir vielleicht auch ein bisschen zu.
Ist auch krass.
Zu nah alles. Und sag mal, was ist Computerspiele? Du kannst natürlich sagen, es ist nur Spaß oder Eskapismus oder, also, was ist das? Naja, also, wenn du noch ein besonderes Merkmal nennen würdest, kannst du auch an einem bestimmten Spiel festmachen, was dir nichts auf der Welt so geben kann wie ein Computerspiel zum Beispiel.
Was ich zum Beispiel bei Filmen mag, ist, wenn mir so andere Welten gezeigt werden. Deswegen bin ich so ein Fantasy-Film-Fan. Also ich mag's, wenn entweder die Welt, in der ich lebe, in der Zukunft oder eine Fantasy-Version davon oder eine ganz andere Welt, also diese Imagination, wie die Welt anders aussehen könnte als das, in dem ich lebe und darin auch man ist irgendwie und sich bewegt. Das ist für mich, weiß ich auch nicht, hatte schon immer eine wahnsinnige Anziehungskraft auf mich. Und in Computerspielen spiele ich das. Also ist das quasi noch eins weiter gedacht.
Aber dann magst du auch Open-World-Spiele, oder?
Ja.
Wahrscheinlich.
Ja. Man muss aber dazu sagen, und das ist vielleicht ein bisschen ein komischer Zusatz zu dieser ganzen Sache, abgesehen von dem Adlerspiel und meinem absoluten Lieblingsspiel, was ich dann jetzt noch nicht sage, spiele ich überhaupt nicht mehr schon seit 10, 20 Jahren oder so. Sondern guck nur noch zu. Aber das ist für mich quasi der gleiche. Also ich kaufe Spiele, damit Nils sie spielt.
Wow.
Also das ist quasi für uns so eine. Mir macht das Spielen keinen Spaß mehr. Ich habe irgendwie mit den Controllern nicht. Das habe ich irgendwann aufgegeben.
Das ist mal ein Plot-Twist jetzt.
Aber ich bin sozusagen die. Ich bin seine, keine Ahnung, wie man das nennt, aber ich habe die Maps immer liegen und guck, was wir einsammeln müssen und so. Und das ist dann schon gemeinsames Spielen.
Ich bin wieder Christian Geisdörfer.
Ja, stimmt. Und aber ich spiele halt nie. Also ich habe, wie gesagt, ein oder mal zwei Spiele, die, wo ich dann so ein bisschen rumprobiere, aber ich spiele nicht mehr. Und trotzdem habe ich aber Lieblingsspiele, lese Spielezeitschriften und informiere mich, gucke die E3 und bin total am Start. Gehe auch immer auf die Gamescom, aber ich spiele nicht.
Okay, interessant.
Erstaunlich. Aber das Zugucken bei Spielen ist ja auch ein großes Ding. Interessiert, also guckst du nur bei Nils und Bernie, du guckst du manchmal anderen Leuten zuguckt, würdet ihr euch, interessiert euch Twitch oder diese ja, Play the genau. Games oder
ja,
sowas?
Ja gut, dass du es ansprichst. Also mich interessiert es null. Ich gucke nie anderen zu. Es interessiert mich nicht, wenn mein Sohn irgendwas spielt. Ich mache sofort, ich gehe sofort kochen oder Wäsche waschen oder irgendwas anderes.
Auch wenn alles fertig ist, ich fange nochmal an.
Ja. Nee, wirklich. Es stresst mich.
Ja.
Okay.
Macht mich nervös, wenn ich nicht selbst spiele.
Ja.
Aber ja, es ist ja ein großes Thema. Also Leute gucken mehr anderen Leuten beim Spielen zu, als dass sie irgendwie herkömmliche Medien konsumieren oder Netflix gucken oder Fernsehen oder sonst was. Ne?
Es also, ist wirklich ja, Wahnsinn.
Also ich
ja, habt ihr einen Twitch-Account?
Ja. Ja, also wir haben einen, der heißt Bokelenz. die Mischung aus Sorens und Buckeberg und wollten immer mal Sachen machen. Ich glaube, Nils hat schon ein paar kleine Sachen gemacht, aber ist jetzt noch, also das ist einfach eine Zeitfrage. Es ist mein großer Traum, mein Lieblingsspiel über Twitch zu spielen. Ich gucke, ich glaube, 80% meines YouTube-Guckens sind Let's Plays. Also okay. Sogenannte, ne?
Ja.
So Leute spielen was und ich gucke ihnen dabei zu.
Ja,
es hat verschiedene Gründe. Ich will Sachen lernen in den Spielen, die ich spiele.
Okay.
Und wenn Nils manchmal ein Spiel spielt, sagen wir mal jetzt als Beispiel Assassin's Creed, die so Stories haben.
Ja.
Und er spielt, ich kann nicht immer zugucken, weil ich viel mehr arbeite, als er nicht spielt. dann gucke ich Story nach und bis ich wieder an dem Punkt bin, wo er ist.
Du guckst quasi alle gerenderten Story-Sequenzen.
Nee, ich suche mir jemanden, der es komplett durchgespielt hat und guck dann die Stelle, wo Nils ist, bis dahin, wo Nils ist.
Ah, okay. Also mit dem Spiel ist, also mit dem realen Spiel, nicht nur die Cutscenes.
Nee, das interessiert mich nicht. Das reale Spiel.
Es gibt ja
auch den Struggle und so.
Und dann redet ihr drüber, fragst du ihn dann so, hast du das an der Stelle auch so gemacht oder hast du einen anderen Weg gewählt? Oder?
Ja, manchmal. Interessanterweise interessiert ihn die Story null. Deswegen kann er sie mir auch nie nacherzählen, weil, ja, keine Ahnung, wie habe ich alles weitergedrückt. Er will nur spielen.
Das klingt, was, ja.
Aber wenn ich dabei bin, wenn ich dabei bin, lässt das halt durchlaufen.
Okay.
Okay, interessant. Weil zum Beispiel ich kann es verstehen, es gibt manchmal so komische Story-Wendungen. Assassin's Creed ist ein gutes Beispiel, wo ich mir denke, jetzt, come on, jetzt, ich möchte jetzt hier die.
Ja, alles, jedes Detail brauche ich natürlich auch nicht so.
Ja, und
ne?
Jetzt hier wieder mit der Zeitreise-Aspekt und hier der 100. Freimaurer gegen Assassine-Plot-Twist brauche ich auch nicht. Aber dann gibt es Spiele, zum Beispiel so wie Red Dead Redemption, hat Nils ja sicher auch gespielt oder so. Das ist ja ein.
Da ist er nie so richtig reingekommen, komischerweise.
Nee, ja, vielleicht war es ihm zu viel.
Aber Handlung. Er wollte es immer noch mal wieder probieren. Also es ist nicht gänzlich raus.
Okay. Gut, dann können wir mal zu unseren Spiele-Top 5 kommen. Also wir machen es immer so, dass der eine nennt seinen von 5 bis 1 seinen Platz 5 und dann geht es zur Reihe um.
Ich habe mir das aufgeschrieben, ich gehe in meine Liste.
Ja. Das Problem ist nur, dass ich habe angefangen mit so Honorable Mentions, ne? Was ich auch erwähnt haben wollte, weil Top 5 ist ja nicht viel. Und irgendwann war ich dann so bei 40 Spielen. Jetzt habe ich wieder ein bisschen gedampft. Jetzt sind wir gleich noch bei 30. Aber irgendwie möchte ich es loswerden, weil sonst kommt mir so viel so unerwähnt vor. Soll ich euch das schon mal, während ihr alle sucht, eure Listen zurechtlegt, mal gucken?
Klar,
okay. Go for it.
Also Honorable Mentions. The Great Chiana Sisters. Weil ich ja kein Zugriff auf Super Mario Spiele hatte und das war das deutsche Rip-Off davon. Und es ist das einzige Spiel, bei dem man nicht abspeichern kann, was ich durchgespielt habe. Nee, ja. Nicht ganz das einzige. Es gab noch eins, aber das ist der einzige Plattform-Scroller, nämlich GR Kung Fu, habe ich auch durchgespielt.
Ja.
Indiana Jones and the Fate of Atlantis ist eins vielleicht meiner Lieblings-Click-Point-and-Click-Adventures. Ich musste aber den Platz räumen in der Top 5, deshalb muss ich es hier erwähnen. Knights of the Old Republic, auch also Star Wars ist eins meiner absoluten Lieblingsrollenspiele. Uncharted, A Thief's End ist das letzte große Nathan Drake Adventure auf der PS4 Super. Gewesen. Und das hat mein Herz so gewonnen, Maria,
ist toll.
Weil es geht um Piraten. Diese Piratenmythologie ist unglaublich gut. Da hat mich die Handlung auch wirklich interessiert.
Mhm.
Und es geht darum, dass der quasi, er findet die sieben, also quasi das Vermächtnis der sieben größten Piraten der Welt. Und ich glaube, der siebte Pirat ist Guybrush Threepwood aus Monkey Island. Steht nie der Name da, aber man erkennt es einfach. Ja. Insider erkennt es. Es ist Guybrush. Und das ist die schönste Hommage in einem Computerspiel an eins meiner Lieblingsspiele, was ich je erlebt habe. Ich habe gern God of War gespielt. Ich habe natürlich gerne GTA gespielt, vor allem also 4 und 5. Kennt ihr noch ein Spiel? Wahrscheinlich nicht Little Computer People?
Nee.
Nein.
Das war Wahnsinn. Das war so ein Haus auf deinem Bildschirm, C64, und da haben so Little Computer People drin gewohnt. Und die haben eigentlich den ganzen Tag nur gemacht, was sie wollten. Du konntest die Sims kannst du ja beeinflussen. Es war so quasi so ein Early Sims. Aber die Sims kannst du einigermaßen beeinflussen. Zum Beispiel kannst du sie im Pool die Leiter wegnehmen, dann ertrinken sie und so Späße. Die Little Computer People haben eigentlich es gab eigentlich keinen wirklichen Beweis dafür, dass die wirklich das gemacht haben, was du wolltest. Das war so schwer. Du konntest denen 12 Stunden lang zuschauen und die haben dann auch teilweise geschlafen und sich nicht für dich interessiert. Also war eigentlich, das war eine richtig reelle Lebenssituation. Also, weil du konntest wirklich, du hattest immer nur die Illusion, was beeinflussen zu können. Das hat mich irgendwie sehr fasziniert.
Ja.
Es gab eine Lebenssimulation in Text basiert, Alter Ego.
Mhm.
Auch nie gehört, oder?
Mhm.
Gehört habe ich es mal.
Mein Lieblings-Wrestling-Spiel war SmackDown Bring the Pain. Ich spiele schon seit ungefähr 5 Jahren ein total grottiges Wrestling-Spiel auf dem iPad, was Wrestling Revolution 3D heißt. Ich habe wirklich wahnsinnig gern Bubble Bobble gespielt. Kennt ihr das? Mit den Dinos, die machen ja. so Blasen.
Nein.
So Früchte. Kann man da einfangen.
Also gespielt habe ich es nicht, aber ich habe es gesehen. Spielen sehen.
Auf dem Gameboy habe ich nur Tetris gespielt.
Ja.
Ich muss unbedingt Animal Crossing Horizons, New Horizons erwähnen, weil es wirklich eins der Spiele ist, die ich am längsten spiele in meiner jüngsten Vergangenheit.
Tetris habe ich auch gespielt.
Und ich muss Assassin's Creed, später kommt es nämlich nicht bei mir, ich muss es nämlich erwähnen, weil was du gesagt hast, nämlich in so anderen Welten, die Möglichkeit, davon habe ich als Kind geträumt, mir das alte Rom zu Fuß zu durchqueren. Oder jetzt Ägypten hat mich sehr fasziniert, die griechischen Inseln zum Beispiel auch. Aber vor allem Rom, der mit Ezio, oder Ezio hieß er, Teil 2 war es, glaube ich. Da ist ein Traum für mich in Erfüllung gegangen irgendwie.
Und auch je schöner es aussieht, ne, desto mehr Spaß macht es natürlich.
Ja, genau. Da gehört dann schon dazu, dass es nicht so verpixelt, dass es keine Pixelgrafik ist. Genau. Rüdiger, hast du mal Blade Runner das Spiel gespielt?
Nein.
Oh, tolles Spiel. Da herauszufinden, wer jetzt der Android ist und wer nicht, also die alte Blade Runner-Frage an sich, mich auch sehr fasziniert. Und natürlich Age of Empires, was ich ja jetzt nicht spielen kann, dank meiner abbestellten Xbox. Ja, traurig. Okay, so, das war es aber mit meinen Honorable Mentions. Dafür darfst du jetzt anfangen mit deinem Platz 5,
ich?
Maria.
Ja. Soll ich von hinten anfangen einfach?
Ja.
Oder wie
ja,
läuft
wir, das? Wir steigern der Erörterung.
Also Platz 5 ist You Don't Know Jack.
Okay, das ist ein Quizspiel, oder?
Genau, das ist ein Quizspiel, das habe ich auf dem PC gespielt. Da war ich 19, das muss also 2001 irgendwie gewesen sein. Und es war ein Quizspiel, wo man so um die Ecke denken musste. Der Quizspielmoderator war wahnsinnig frech und hat einen die ganze Zeit beleidigt und hat einem Fragen gestellt, wo man so die Frage erst nicht verstanden hat. Und dann musste man so dreimal um die Ecke denken, was er eigentlich will. Und es ging alles ganz schnell und war laut und bunt und mit viel Musik. Und das haben wir immer zu zweit vorm PC gespielt und das war wahnsinnig lustig.
Da war es aber auch der gesellschaftliche Aspekt.
Ja, es war der gesellschaftliche Aspekt und tatsächlich auch die Masse. Also wie lange ich das gespielt habe und wie viel ich das gespielt habe und wie lange es gedauert hat, bis sich Fragen wiederholt haben.
Okay.
Und das kann man seit kurzer Zeit wieder online spielen, in einem Browser.
Oh,
kann ich nur empfehlen, es macht immer noch super viel Spaß.
Eine gute Idee.
You Don't Know Jack.
Habt ihr mal Buzz, das Musikquiz, gespielt?
Ja, aber nicht oft.
Ja, das wollte keiner mit mir spielen.
War das nicht die Wii?
Nee. Ja, das war, glaube ich, doch, es gab es auf der PlayStation, gab es das auch, glaube ich. Es wollte dann immer keiner mehr gegen mich spielen, weil ich immer alle Songs so schnell erkannt habe, nach 10 Sekunden irgendwie.
Hm.
Ja, deshalb habe ich es auch nur nicht oft gespielt.
Für mich übrigens ein Honorable Mention, auch nicht das leichteste Wort, muss man ehrlicherweise sagen.
Das stimmt, ja.
War der Podcast Plauschangriff von Game One damals. Die haben teisweise so 4 Folgen über das Spiel Halo gemacht und haben sich super detailliert darüber unterhalten. Ich habe es nie gespielt, aber ich habe es trotzdem, habe diese 4 Folgen oder so bestimmt 3 oder 4 Mal gehört.
Aha, okay.
Also das ist quasi dann noch einen Schritt weiter zum Let's Play, wenn Leute nur noch drüber reden. Aber sogar das hat mich fasziniert.
Ja, wir haben so, in meinem Podcast-Kurs haben mir so Studenten so Podcasts empfohlen, wo die stundenlang dauern, wo es einfach nur darum geht, dass Leute das erste Mal in ihrem Leben Rollenspiele spielen. Also so Dungeons and Dragons und so.
Mhm. Ja, so. Das wollte ich auch immer mal spielen übrigens. Habe ich noch nie gemacht.
Hast du nicht gemacht? Mhm. Das ist unser nächster Spieleabend vielleicht.
Oh, aufregend.
Ja.
Mach ich jetzt weiter? Macht ihr jetzt
die 5? Nee, Rüdiger kommt mit der 5.
Ja. Pass auf, mein Platz 5 ist damals gespielt auf dem Atari ST. Ich hatte es damals, Atari ST, ich hatte den 520 ST Plus. Mhm. Der hatte schon bereits 1 Megabyte Arbeitsspeicher. Das war mein Einstieg in die Computerwelt. Ich musste aber auch lange drauf warten.
Foto.
Und sparen. Und genau. Und ich habe mir aber gebraucht dafür gekauft, die Floppy Disk. Und mit dieser Floppy Disk gebraucht, habe ich von dem gleichen Typen noch ein paar Disketten mit Spielen mir mitnehmen können. Da war Silent Service drauf. Das heißt, ich habe eine Raubkopie. Das waren noch Zeiten. Und um in das Spiel einzusteigen, hast du am Anfang gekriegt, du hast ja Silent Service, ihr wisst, diese U-Boot-Simulation.
Ja,
natürlich.
Du musst durch ein Periskop gucken. Und am Anfang musstest du ausmachen, je nachdem, wen du da gerade angreifst. So, und dann wurden vier verschiedene japanische Zerstörer gezeigt in der Seite. Und du musst halt bestimmen, welcher es ist. Und wenn du auf den klickst, das war der richtige, hat das Spiel erst geladen. Sprich, ich habe mir selber, es hat lange geladen, ich habe mir selber irgendwann sozusagen, weil ich das Handbuch dazu nicht hatte, eine Liste gemacht mit den Silhouetten von japanischen Zerstörern des Zweiten Weltkrieges, um wenigstens einem ab und zu mal eine höhere Chance zu haben als 1:4, dass das Spiel lädt. Mach ich mich verständlich?
Ja.
Ja. Das habe ich also auch mit einem Freund zusammen gemacht. Das haben wir in Übernachtungswochenenden, haben wir da gesessen und japanische Zerstörer gezeichnet.
Und so eine ganz fiese Art von Schiffe versenken, auch so eine.
Ja. Ja. Naja, ansonsten, ich mochte das Spiel gerne. Und vielleicht wir haben ja festgestellt, wir haben so ein leichtes Faible auch für das Maritime. Also Silent Service.
Habt ihr das?
Ja, ja, bei Filmen auch, muss man sagen, ja.
Habt ihr Battleship geguckt? Die Verfilmung von Schiffe versenken?
Ich hab's geguckt, ja.
Haben wir vor 2 Wochen für WMAF geguckt.
Sehr gut.
Jetzt ist seitdem sauer auf mich und redet nicht mehr mit mir.
Na gut.
Tolle Geschichte, dass du das dann auch gezeichnet hast.
Ja,
dann quasi in so, manchmal gehen so Games ja in so Bemühungen über, dass man selbst Karten anlegt oder sich Strategien überlegt oder so Pläne macht. Das ist eigentlich toll, ne?
Mhm.
Das gefällt mir.
Bernie, was ist dein
Platz? Es hat mich auf was gebracht, und zwar, du hast gesagt, die Raubkopien, ne?
Es
ist ja damals unglaublich, wie viele Raubkopien man hatte. Disketten voller Raubkopien. Klar. Und eigentlich hatte man keine Angst vor Strafverfolgung, oder?
Nee. Ich weiß nicht, wovon ihr sprecht.
Wisst ihr, was damals, damals, es gab doch so Sprüche, die man als Kind hatte. Zum Beispiel, wenn man einem weh getan hat, dann hat der andere gesagt, aua, ich habe mir was gebrochen, du bezahlst die Krankenkasse. War das ein Spruch?
Nee.
Bernie winkt ab. Du kennst das.
Ich kenne das.
Gut, also wir kennen das.
Du bezahlst die Krankenkasse.
Ist natürlich.
Ich glaube, mein Bruder schlägt dir die Fresse ein, war bei uns eher so die.
Ja, aber das.
Die revanchistische Vorstellung. Ihr wart eher so sophisticated. Das ist keine Krankenkasse.
Immer. Aber das klingt, als könnte es auch passieren. Na gut, das mit dem Bruder. Ja. Die andere Sache war bei Raubkopien, pass auf, sonst kommt Data Becker. Frag mich nicht warum. Bei uns wurde
wow.
Data, ich weiß auch nicht.
Nee,
oder
da kann
man Ärger für kriegen.
Data Becker.
Ich kann auch.
Hab ich noch nie gehört.
Das,
auf Data jeden Fall, Becker das, war doch ein Softwareanbieter eigentlich.
Ja, eigentlich
oder?
Schon. Ich muss da nochmal anrufen, ob das damals in den 80ern wirklich eine Gefahr war.
Na, vielleicht hat er so Stichproben gemacht, wer weiß, mal so bei Leuten geklingelt. Und sind die alle gekauft?
Ja. Dem müssen wir nachgehen, Rüdiger.
Das
machen wir einen eigenen Podcast.
Ich wollte gerade sagen,
Data Becker's Revenge. Ich wollte sagen, ich habe neulich es gibt von den Lucas Arts Adventure-Machern, ich glaube unter anderem Ron Gilbert, gibt es ein neues Adventure, was vor 2,5 Jahren per Crowdfunding entstand, nämlich Thimbleweed Park. Weiß nicht, ob du das kennst, Maria?
Habe ich gehört, ja.
Ja, ich spiele es gerade, es ist echt lustig. Und du konntest dich damals per Crowdfunding in das Spiel einkaufen. Zum Beispiel, dass, ich glaube, eine Vorstellung über eine Buchidee von dir in der Bibliothek stand oder dass dein Name in dem Telefonbuch steht. Und dann habe ich dieses Telefonbuch durchgeblättert, weil ich die Nummer brauchte für eine Spielelösung. Und ist mein Handy.
Mhm.
Oh, pardon. Das ignorieren wir mal schön. Ist es draußen, dann macht einfach die Tür zu. Jetzt war die Tür zu, weil aus. Egal. Auf jeden Fall habe ich dann den Namen von einem Twitter-Kollegen gelesen und dachte so, hey, der Ivo steht da drin. Der hat sich wahrscheinlich bei diesem Crowdfunding. Dann habe ich seine Nummer angerufen, also aus dem Spiel raus. Und dann kam da ein Anrufbeantworter mit seiner Familie. Und das fand ich wirklich sehr lustig. Und dann habe ich ihm das geschrieben. Bei Twitter habe ich gesagt, hey, ich habe deine Nummer bei Thimbleweed Park angerufen, falls du das bist, eine schöne Idee. Und da schrieb er, das war damals ein Kickstarter-Bonus. Außerdem gab es eine von Ron Gilbert unterschriebene Bescheinigung, die einem offiziell von den Sünden des Raubkopierens in der Jugend befreit hat.
Das ist ja geil. Oh,
das ist nicht, schön. Das ist herrlich. Das ist ja richtig. Herzergreifend.
Ja, total.
Okay, mein Platz 5 ist mit einer großen Tragödie verbunden, nämlich der ist das Spiel Elite oder auch Elite.
Elite, mein Gott, dass das hier nicht drin habe. Elite.
Also es hat quasi alles erfüllt, was ich mir von dem Spiel damals vorgestellt habe, nämlich eine, ich glaube das erste Open-World-Spiel, was ich je gespielt habe, nämlich im Weltraum mit einem Raumschiff so hunderttausende Planeten hinfliegen, wo man will, was man will. Du kannst Pirat sein, du kannst Händler sein, du kannst irgendwie so Elite-Killer sein, du kannst alles Mögliche machen, alle Freiheiten der Welt.
Dass ich das vergessen ich habe, Elite.
Ich hatte es auf Datasette,
ja.
Hat lang geladen.
Oh Gott, das ist ja furchtbar.
Ja.
Moment, auf welchem Rechner hast du das gespielt?
C64.
Ha! Wahnsinn.
Aber pass auf,
ja.
Mein C64 hatte einen sehr speziellen Fehler, von dem kein Händler und auch sonst in keinem Forum jemals jemand gehört hatte damals, nämlich er konnte weiße Vektorgrafik auf schwarzem Hintergrund nicht anzeigen.
Oh, das ist ein Problem bei Elite.
Genau. Und darauf hat Elite basiert und deshalb konnte ich es nicht spielen.
Das ist ja furchtbar.
Und so musste ich dann, habe ich quasi Nachmittage, ich glaube Wochenenden bei irgendeinem Freund zugebracht und wir haben Elite gespielt. Und ich wusste gar nicht mehr, ob ich den Freund eigentlich mag.
Darum ging es aber bei Computerspielen auch nicht. Wer hat die Konsole?
Aber ja. Dann, jetzt kommt meine Frage.
Ja.
Warst du irgendwann Elite?
Nee, habe ich. Ja, wohl, weiß ich nicht. Ich habe es sehr weit gebracht, aber ob ich Elite war, weiß ich nicht. Ich glaube ja.
Hast du es mal nachgeholt?
Es gibt's auf der PS4, es ist eigentlich auch ziemlich gut, aber es erfordert halt sehr, sehr viel Geduld und man darf, glaube ich, echt wenig andere Sachen spielen. Und es ist toll auf der PS4, es ist ein tolles Spiel, aber da habe ich es bei Weitem nicht zu Elite gebracht auf der PS4.
Ich habe es am Atari ST gespielt und ich muss eigentlich sagen, dass ich wahrscheinlich wäre es der schönste Sommer meines Lebens geworden. Ich habe eine Sommerferien für Elite geopfert. Ich erinnere mich noch wie...
Sag nicht opfern, geschenkt.
Geschenkt. Danke.
Es hat sie dir auch zurückgeschenkt.
Ja, es war schönes Wetter. Ich saß in meinem abgedunkelten Jugendzimmer und habe Elite gespielt. Und ich weiß noch, wie ein Schulfreund da war und sagte, komm, es ist Stadtfest da und da. Und zählte so ein paar Leute auf, die auf dieser Party sind. Und ich habe nur gesagt, ich habe nicht so Lust. Dann habe ich Elite gespielt.
Und warst du auch Elite?
Ich war nicht Elite. Es gab ja 5 Missionen. Ich habe Teil der Mission gemacht. Ich glaube, ich hatte auch irgendwann ein Computerproblem.
Hattest du ein Tribble-Problem?
Wie Tribble in Star Trek?
Ja.
Nee.
Die gab es nämlich da. Du kennst die Tribbles? Du bist auch Star Trek-Fan.
Ich kenne die Tribbles aus Star Trek, aber nur nicht. Ja. Ich habe Elite nie
gespielt. Bei Elite gab es auch sowas Ähnliches. Die hattest du dann einmal eingekauft und die haben dann deinen Laderaum komplett überfüllt. Und du musstest dann ganz nah an die Sonne fliegen, dass die Sonne deinen Laderaum so erhitzt, dass sie alle verbrennen. Das war ziemlich
geil.
Wow.
Brutal.
Wow.
Okay. Dein Platz 4.
Platz 4 ist bei mir. Moment, ich bin mir gerade nicht sicher in der Reihenfolge. Ich gucke nochmal ganz kurz. Command & Conquer Tiberium Wars.
Da kann Rüdiger was zu sagen, oder? Aber erst du natürlich, Entschuldigung.
Das ist 3 meiner 5 habe ich selber gespielt. Das ist jetzt das vorletzte.
Okay.
Und das habe ich wirklich so krass viel gespielt auf dem Computer.
Welcher Teil der, wann kam denn das raus? Ich komme da durcheinander.
Tiberium Wars war, glaube ich, der 3.
Okay, ja.
2. oder 3.
Gut.
Also ich habe mit dem davor angefangen, da bin ich eingestiegen, das war kurz bevor Tiberium Wars rauskam, habe dann direkt das gekauft und habe das dann gespielt auf dem PC. Und weiß noch, dass ich damals mein Zimmer so umgestellt habe und habe mir dann den PC-Tower, da hatte ich dann einen eigenen, für die Schule natürlich, brauchte ich unbedingt.
Yeah, right.
Und man darf jetzt nicht mehr mit der Hand schreiben in der Schule, Papa. Und hab mir dann so den PC-Tower ans Bett gerückt und dann den Monitor auf den Stuhl, damit ich so vom Bett aus im Liegen auf dem Bauch spielen konnte, also auch völlig. Und dann, was ich daran so geliebt habe, ist eben dieses Aufbauen, also das ist was ich bis heute liebe, so selber eine Stadt bauen, also diese Basis bauen. Und dann habe ich auch immer viel zu lang und habe immer viel zu viel gesammelt, damit ich quasi auf jeden Fall immer gewonnen habe gegen den Gegner, wenn ich dann losgezogen bin. Und weil mir dieser Aufbaupart viel mehr Spaß gemacht hat. Und ich weiß, es war eine Mission drin, wo ich schleichen musste, wo ich um so eine Basis rumschleichen musste vom Gegner und nicht entdeckt werden durfte.
Wir reden von Computergegnern. Du hast du das Multiplayer-mäßig irgendwie mal gespielt?
Nee, nie. Mhm. auch gar keins meiner Spiele
jemals. Weil das, ja, okay, ja. Da sage ich gleich noch was zu, ja.
Und die eine Mission habe ich immer gehasst. Und ich weiß noch, ich bin mir nicht mehr ganz sicher, vielleicht weißt du es, aber man musste, glaube ich, bis zu einem bestimmten Punkt spielen oder einmal alles durchspielen oder so, bis man auch die Gegner spielen durfte, die Not. Naja. Die Not waren überhaupt nicht gut getarnt Russen. So alles so martialisch und rot und so. Ja. Und oder die Klingonen, wie auch immer damals, worauf sich bezogen wurde. Und irgendwann konnte man die auch spielen, auswählen und spielen. Und das fand ich auch ganz aufregend.
Mhm. Aufbaustrategie nennt man das Genre ja, ne? Genau, da habe ich Age of Empires gespielt. Mhm. Und ich kenne es, ich habe auch so viele, also ich habe auch gebunkert, ne? Gehamstert, könnte man auch sagen. Mhm. Damit die Schlacht ja nicht verloren geht. Mhm. Weil ich auch mal, ich finde, wenn man nämlich dann ganz weit ist und dann hat man ein wichtiges Detail übersehen, vielleicht hätte man diese, so einen Brückenkopf sichern sollen oder irgendwas, mhm. und dann geht die Schlacht verloren, egal wie oft du es reloadest, du hast es einfach falsch gemacht und es gibt kein Zurück mehr. Mhm. Vor dem Frust hatte ich so viel Angst, dass ich quasi immer ungefähr 8 Stunden lang gebaut habe und dann die Schlacht dauerte dann noch 10 Minuten und war haushoch geworden.
Ja, aber auch gegen Computergegner.
Ja.
Du warst, das ist natürlich, kann ich euch sagen,
online gespielt, ne?
Das ist eine Strategie, damit kommt ihr online multiplayermäßig nicht weit.
Weil, ja, weil, klar, weil da muss es schneller gehen.
Weil
es
muss wesentlich schneller gehen. Ja. Ich habe angefangen mit Command & Conquer, jetzt schon liegt bei mir Command & Conquer im Ranking weiter höher. Ich habe mein Gießen, war mein Anfangsengagement am Theater, habe ich gewohnt in einem Haus, wo lauter Studenten wohnten. Wir hatten alle, ich hatte keinen Computer zu der Zeit, Schauspieler, ich brauche keinen Computer. hatten die über Netzwerkkabel so außen am Haus entlang miteinander vernetzt und haben Command & Conquer Alarmstufe Rot gegeneinander gespielt. Ja. Und ich weiß nicht, wie ich das zum ersten Mal gespielt habe. Es war wirklich so, dass die für mich, die haben mir Nahrung hingestellt, sind mit meinem Hund Gassi gegangen, haben mich ab und zu nochmal gefragt, hast du heute wirklich keine Probe? Ja. Dann habe ich weitergespielt. Ich glaube, 13 Stunden war meine erste Schicht. Geht eigentlich noch, ne? Genau, das haben wir gegeneinander gespielt und da haben wir das auch so gemacht. Wenn wir da zu dritt gegeneinander gespielt haben, wir hatten 3 Rechner vernetzt. Einer war im Nachteil, weil der ein Rechner von den 3 Rechnern hatte keine Soundkarte.
Sprich, du hast
die Gegner zumindest nicht kommen hören.
Ja.
Naja. Das war ein bisschen hart. Das war mir der VR-Brille.
Habt ihr dann angerufen, so aus Fairheit? Also ja. Wir würden jetzt los.
Guck mal in nordöstlicher Richtung. We're 3 clicks out. Genau, das gegeneinander gespielt, da haben wir auch wahnsinnig aufgebaut, wir haben zum Teil Mauern ums Lager gebaut und als ich dann zum ersten Mal Multiplayer online gegeneinander gespielt habe, habe ich festgestellt, dass ich diese ganzen schönen Sachen, die man auch so in diesen Flussdiagrammen so ganz verzweigt bauen kann, wie zum Beispiel so, die Tanja, die Einzelangreiferin, die mit einer Bombe legen kann, die ganze Gebäude zerstört, da konntest du gerade mit aufhören. Die einzige Strategie da möglich war der Tank Rush, also möglichst schnell so viel Panzer bauen. Also darauf achten, dass niemals Energie und Geld abreißt und möglichst viel Panzer bauen und selbst da gibt es eine Abstufung. Also mit einer irrsinnigen Geschwindigkeit wurden da Panzerarmeen gebaut,
Was wolltest du jetzt mit Rommel sagen?
Nee, die Rommel feuchte Augen gebracht. Nee, also es wurden unglaubliche, das habe ich auch nicht gesagt.
Du bist ja auch unser Militarist der Herzen.
Ich bin ja der Militarist. Ja, ich habe es online gespielt, ich habe sehr viel Zeit damit verbracht. Es gab eine Weltrangliste online im Red Alert.
Da tauchtest du auf?
Ich war unter den Top 100.
Nicht schlecht.
Ja.
Nicht schlecht.
Rüdiger.
Es gab eine Phase in meinem Freundeskreis, da war ich die Einzige, die Computer gespielt hat. Also diese Zeit mit, wo wir zusammen gespielt haben, Need for Speed und so, ich glaube, da war ich so 14, 15, 13 so. Und als ich Command & Conquer gespielt habe, war ich so 19, 18 so. Und da hat sich original niemand für Computerspiele interessiert in meinem Umfeld. Deswegen quasi irgendwie so LAN-Partys oder so überhaupt nicht. Mit wem, also hätte ich mich ganz alleine. So im Prinzip. Und mein damaliger Freund hatte sich noch ein bisschen interessiert, aber auch nicht für das Spiel, sondern Sven, eher für andere Sachen, Sven. Ja. Und der hatte das rumliegen, weil sein großer Bruder es gekauft hat oder so. Deswegen bin ich da rangekommen. Aber ich habe alleine Computer gespielt. Also auch mein Vater hat sowas nicht mehr gespielt. Deswegen war das dann, so LAN-Partys kam für mich. Und deswegen habe ich das auch nie gelernt. Also ich war nie, das erste Spiel, was ich quasi jetzt gegen andere Spieler online spiele, ist auf meinem Handy State of Survival. Und zwar das erste in meinem Leben. Und das fühlt sich super weird an, in irgendeiner Allianz zu sein, wo mir Leute wütend Nachrichten schreiben, warum ich nicht und so. Also das ist echt, zumal die in einer anderen Zeitzone leben, wir haben morgens immer Stress.
Oh, es gibt, also das,
das habe ich geliebt auch.
Das ist ein Ding, dass Leute auch sauer sind, wenn man.
Total, total.
Ja.
Aber ich gehöre in der Allianz zu den Vikings, ja, zu den besten 20, deswegen sind sie nie lang sauer.
Okay. Rüdiger Rudolf auf Command & Conquer Red Alert Fame.
Ja.
Krass. Dein Platz. Freue ich mich übrigens total, weil das sehr selten ist, dass ich jemanden treffe, der es auch gespielt hat.
Ja. Dein Platz 4.
Mein Platz 4. Ja, pass auf. Da sind wir wieder jetzt in Commodore 64 Zeiten. Obwohl wir das tatsächlich gespielt haben bei meinem. Ich bin so ein bisschen froh. Ich bin ja nicht mit dem C64 eingestiegen, sondern erst mit dem Atari ST. Dass ich diese kurze Zwischenphase zwischen Commodore 64 und dann dem rauskommenden Amiga und Atari ST hat Commodore mal rausgebracht, den, ich weiß nicht, ob ihr erinnert, den C128.
Natürlich.
Ich nicht.
Ein scheiß teures Teil, der aussah wie ein Computer mittlerweile aussahen musste. Der sah irgendwie professionell aus. Nee, die könnte man wahrscheinlich Vätern gut verkaufen, als man darf nicht mehr mit der Hand schreiben.
Ja. Was haben alle damit gemacht? Go 64 eingetippt.
Genauso war es, wie Bernie sagt, ja.
Das Interface vom dann war es das Interface vom C64.
Aha,
dann verstehe. Hast du aus deinem Apple iPhone 12 Nokia 6110 gemacht. Ja. Genau. Um die ganzen schönen Spiele zu spielen. Ja. Genau, das habe ich zum Glück übersprungen, aber auf dem C28D oder wie auch DC128 durfte man, wie René aus der Nachbarklasse sagte, haben wir wirklich gerne gespielt von Epic Summer Games und Winter Games. Mm, diese gut, Sportspiele.
Gut.
Und das hat wirklich Fetz gemacht. Und das war so eine Art von Spielen. Spielen war bei uns zu Hause mit großem Skepsis wurde das beobachtet. Ich höre das ganz neidisch, was du von deinem Vater erzählst, Maria. Und es war, ist ja auch so bei mir, es hatte immer was, ich musste immer aufpassen, da nicht zu süchtig zu werden. Aber dieses, das habe ich auch bei Epic Summer Games, Winter Games, das hatte so manchmal so was Gesellschaftsspielmäßiges.
Ja, das war kommunales Spiel.
Wir haben gemeinsam gespielt, wir haben 5 Spiele angemeldet, ich glaube, das ging irgendwie damals und dann haben wir gegeneinander halt Sport gemacht.
Und so 8 war der maximale Teilnehmer.
Und es gab so, ich weiß nie, es gab so bei Winter Games gab es auch Eiskunstlauf oder Eistanz. Und da hat jeder nur einen Scheiß gemacht mit dem Joystick, so, ist eh Scheiß, die Wertung kapiert eh keiner. Und irgendwann habe ich mich hingesetzt und gedacht, ich höre jetzt mal auf die Musik. Und habe dem Joystick, das will ich nie vergessen, den Stick bewegt im Takt der Musik. Und plötzlich ziehen die Russen die 6,0, Bernie.
Also wir kriegen hier eine Spiel-Elite-Story nach der anderen. Ich bin ganz aufgeregt.
Ja.
Es gab eine bestimmte Zeit, da hätte ich mir ein Autogramm geholt.
Ja. Hast du auch California Games gespielt?
California, natürlich. Das, ja, California mit... Da hat man Beanbag hochgehalten, ne?
Das war Hacky Sack, war das doch, oder?
Ja,
ja, das war super.
Ja.
Das einzige Sportspiel, was ich je gespielt habe, war 1080, glaube ich.
Das kenne ich nicht.
Was ist das?
So ein Snowboardspiel.
Ah, okay.
Habe ich mit meinem Bruder gespielt.
So. Moritz,
genau. Da war auch nur Snowboard. Da ist nichts anderes passiert. Es gab verschiedene quasi Strecken, Snowboard.
Okay.
Ich bin immer in so Schneewehen reingefahren und naja.
Klingt gut.
Ja.
Mein Platz 4 mache ich mal kurz.
Ja.
Es ist Batman Arkham City, der zweite Teil der Batman-Trilogie.
Auch sehr gut.
Fantastisches Spiel und ich konnte es erst in meinem Leben wirklich ein Superheld sein, so wie ich es mir vorgestellt habe.
Mhm.
Und auch die Moves machen und die Stadt begehen und
schlecht drauf sein.
Und den ganzen Tag schlecht drauf sein, ohne dass jemand sagt, bist du aber irgendwie angespannt heute, oder?
Ja, das haben die nur heimlich gesagt. Ja, müssen wir ihn mal durchgehen lassen. Ne?
Batman, du bist irgendwie angespannt heute.
Ja.
Rüdiger, du hast...
Ich muss ein bisschen auf die Zeit achten, weil ich gleich Probe habe. Ich habe noch circa 8 Minuten.
Ja, okay.
Oder eher 6.
Gut, dann müssen wir es beeilen. Ich bin eh fertig.
Oder ich sag euch schnell meine und ihr macht noch ein bisschen.
Wir gucken mal, wie weit wir kommen. Also jetzt, Maria, dein Platz 3.
Mein Platz 3 ist Death Stranding.
Ah, das habe ich nie gespielt, leider. Das ist das jüngste Spiel vom Spieleguru. Kannst du mir den Namen sagen?
Nee, nicht aus dem Kopf.
Okay, ich gucke ihn nach.
Ja.
Du hast ein Baby dabei und du musst Sachen von A nach B transportieren, oder?
The Mandalorian.
Hideo Kojima.
Ja. An Death Stranding kann ich auch in 3 Sätzen sagen, ist das Wundervolle. Habe ich natürlich zugeguckt, ne? Mhm. Aber hat Nils und mir ein paar echt tolle Wochen bereitet. Ist ein unfassbarer Soundtrack. Du bist fast die ganze Zeit allein. Connectest aber auf eine Art, die nicht Multiplayer ist, in einem Singlespiel trotzdem mit der Community andauernd, weil man sich überall so Sachen hinterlässt und so entweder Mut machen oder so Batterien. Also man hinterlässt sich kleine Geschenke in dem Spiel, ohne miteinander zu spielen. Und die Idee ist, dass man quasi, auch wenn man als Computerspieler oft alleine ist, trotzdem mit der Community verbunden ist und nie wirklich alleine ist und durch eine wunderschöne Welt läuft mit ganz toller Musik und es ist wie so ein wie so ein krasser irgendwie Sinnestrip, der aber auch so viel Spaß macht und man muss sammeln und basteln und es gibt eine ganz tolle Story und es ist so schön einfach, dieses Spiel, es ist so schön. Ja. Wir haben am Ende geweint.
Ich habe jetzt ein bisschen Lust drauf bekommen.
Es ist ganz, ganz toll, melancholisch, aber auch wunderschön.
Okay, dein Platz 3.
Mein Platz 3 ist ein Adventure. Auch damals am Atari ST, was bestand immer aus einem einzelnen sehr, sehr schönen Bild und viel Text dazu, also ein Text-Adventure, nennt man das so.
Ja.
Das hieß The Pawn.
The Pawn?
The Pawn.
Ach, Pawn.
Pawn. Nicht
also wie Pawnshop oder wie Pornhub?
Wie Pawnshop, also okay. Der Pfand. Genau, und ja. Ich würde gerne erzählen, ich habe es bis zum Ende gespielt, ich habe es nicht geschafft, aber ich hatte Erfolgsmomente und ich konnte damals noch nicht so gut Englisch und ich weiß noch, dass ich irgendwann gehe ich durch ein Gebirge und der Weg ist versperrt durch Geröll.
Eigentlich in jedem Text-Adventure, muss man dazu sagen.
Wahrscheinlich. Und wahrscheinlich löst man es auch immer gleich. Ja. Ich war vorher in einem Schloss, in einer Gartenlaube, habe mir dort eine Axt und einen Hammer und so verschiedene Gartengeräte mitgenommen. Und irgendwann, ich komme also wirklich darauf und ich habe wirklich mit einem dicken Dictionary da gesessen und habe die Wörter nachgeguckt, was es heißt, wie man schreiben würde, dass man sein T-Shirt auszieht, das T-Shirt nimmt und damit ich glaube, Axt und Hake miteinander und dann das als Hebel ansetzt und das Geröll rollt beiseite und der Weg ist frei und ich gehe ins Gebirge. Für diesen Moment habe ich jetzt The Pawn auf Platz 3 gesetzt.
Okay.
Sehr gut.
Mein Platz 3 ist Jedi Knight 2, Jedi Outcast. Auch hier ganz einfach. Ich hatte das erste Mal das Gefühl, richtig mit einem Lichtschwert zu hantieren und das zu fühlen auch wenn ich es nur am Computer gespielt habe, in den Fingern zu fühlen, was es heißt, ein Jedi zu sein mit all den Fähigkeiten, die man hat. Dein Platz 2, Maria.
God of War.
Welcher Teil?
Alle. Ich liebe Kratos, ich bin ein riesen Kratos-Fan. Ich finde, dass ich liebe God of War, wenn Nils es spielt. Ich gucke mir Let's Plays an, alles. Ich möchte, ich hatte Bildschirmhintergründe von Kratos. Ich will mit meiner Therapeutin nicht allzu tief reingehen, warum. Und warum mir das so einen Spaß macht, diesen Mann sich beim Durchschnetzeln durch die griechische Mythologie zuzugucken. Aber ich liebe auch die Monster, ich liebe die Kämpfe, ich liebe das Geschnetzel. Ich bin einfach. Das
Geschnetzel.
Ja, ich liebe God of War. Ich liebe, wie das alles aussieht, die Riesenschlangen jetzt in dem neuen Teil. Ach, hört auf. Es ist wirklich meine Liebe für God of War ist schwierig, wahrscheinlich auch problematisch.
Schwieriger Männertyp auch.
Ja, ja, aber ich liebe dieses Spiel abgöttisch.
Ich habe vor kurzem Teil 3 gereplayed auf der PS4. Unfassbar gutes Spiel.
Ja.
Unglaublich, wie gut das Spiel ist. Hat mir besser gefallen noch als das Neue, finde ich auch ganz gut.
Mhm.
Old Man Kratos finde ich auch ein sympathischer Kerl.
Nicht Bart mehr, Kratos.
Nicht mehr ganz so fies wie Ziegenbart Kratos.
Ja. Kann bestimmt aber einen sehr guten Latte Macchiato Pumpkin Spice machen, so wie er jetzt vom Style aussieht.
Ja, aber ich muss echt sagen, Spiel 3 hat mich nochmal echt fast entsetzt, wie brutal es ist. Jedes Mal, wenn mein Sohn in der Nähe war, ist sofort den Fernseher ausgemacht.
Ja, musste auch.
Das geht gar nicht.
Nee.
Okay, mein Platz 2 ist die Monkey Island 3 und da besonders Teil 2. Mit diesem unfassbaren Plot-Twist, wer es noch nicht gespielt hat, auch drauf geschissen, dass sie plötzlich auf einem Jahrmarkt sind und sich alles nur geträumt haben und eigentlich kleine Kinder sind. Wobei auch das nicht wirklich stimmt. Aber unglaublich lustig, ikonisch, mein tollstes Adventure. Toll. Muss man nicht viel dazu sagen. Okay, Maria, dein Platz 1.
Was ist dein Platz 2?
Achso, Entschuldigung.
Mein Platz 1,
haben wir. Genau. Habe ich die verpasst.
Counter-Strike. Ich habe in der Tat auch in meinem Leben schon sehr viel Zeit mit Counter-Strike verpasst. Und wenn eine Sache
verpasst
ist.
Verpasst hast du jetzt gesagt.
Ja,
ist aber.
Lebenszeit verpasst. Ja, naja.
Aber auch gewonnen.
Genau. ja, auch da habe ich zu einer gewissen Profession. Also, nee, das nicht. Aber ich habe schon viel gespielt. Und es ist eine Sache, per Textnachricht beschimpft zu werden. Per Ton ist dann nochmal was anderes.
Das stimmt.
Das habe ich dann auch ein bisschen dann so reingelassen. Ich kam dann auch zu schlecht drauf, aber ich habe es schon auch sehr gerne gespielt. Da habe ich mir in der Tat auch eine Zeit lang mal Let's Plays angeguckt.
Ja.
Okay. Sollen wir durch?
Das war schon.
Wir schaffen es noch, oder?
Wir schaffen es noch.
Maria, dein Platz 1?
Mein Platz 1.
Du warst so begeistert von deinem Platz 2, dass ich wirklich auf deinen Platz 1 gespannt bin.
Mein Platz 1 ist das einzige Spiel, was ich noch spiele und wahrscheinlich bis zum Ende meiner Tage spielen werde. Und viel spiele, liebe, es ist wirklich. Ich kann gar nicht genug sagen, wie sehr ich dieses Spiel liebe, ist City Skylines.
Ah, okay. Ein Stadtsimulator, ne?
Ja.
Okay.
Und zwar ist er ist kompliziert, er ist realistisch. Es gibt in Skandinavien Städte, die mit City Skylines Sachen ihre Stadt nachbauen, um bestimmte öffentliche Verkehrsmittelsachen zu testen. Es ist, man muss auf Steuern, also es ist so detailliert. Es ist so detailliert, man muss auf so viel achten. Es ist so kompliziert, das Spiel besteht hauptsächlich mittlerweile aus Mods, die man sich aus dem Steam-Shop runterlädt. Und es ist so krass und hammertoll, dass, wenn ich spiele, das ist quasi mein Meditieren.
Auf dem Laptop?
Auf dem Laptop. Ich habe mir extra einen Gaming-Laptop nur für dieses Spiel besorgt, mit allem drum und dran. Da ist auch nichts anderes drauf, weil das natürlich ab einer bestimmten Einwohnerzahl jede Stadt sehr viel Rechnerleistung braucht.
Du fängst die Stadt bei null an?
Ja.
Und ist das irgendwie, hat das was mit SimCity zu tun?
Nee, eigentlich nicht. Also außer, dass es quasi von der Sache her das gleiche Spiel ist, nur dass du viel größer werden kannst. Also es ist wirklich viel, viel größer.
Wie viele Einwohner Stadt Maximum?
Ach, es gibt schon Leute, die haben irgendwie 2,5 Millionen oder so. Da brauchst du aber richtig krasse Rechner. Und du musst, deine Stadt kann sterben, wenn du nicht auf deinen Verkehr achtest, und alles ist sehr realistisch, du musst einzeln die Ampeln auf Zeitschaltung stellen. Also, man wird richtig verrückt, wenn man sich darauf nicht einlässt. Und ich kann wirklich 8 Stunden am Stück an einer Kreuzung verbringen, bis da der Verkehr so fließt, wie ich mir das wünsche.
Oh mein Gott.
Und man muss auf alte, also dass alte Menschen in Altersheime gebracht werden, die muss man bauen. Und also es ist so detailliert von wirklich jedem Scheiß, dass ich so viele Let's Plays gucken musste, um das zu verstehen und spielen zu können. Und jetzt liebe ich es so sehr.
Gibt's ein Corona-DLC?
Bis jetzt noch nicht, aber es gibt so viel DLCs übrigens.
Okay. So, Rüdiger, deins ist wahrscheinlich Command & Conquer, oder?
Ich fürchte ja.
Gut.
Aber damit muss ich mich leider verabschieden.
Und dafür hast du auch ausführlich berichtet.
Gut.
Aber wir können ja noch 2 Minuten noch. Komm, sonst so eine Aufbruchstimmung hier sonst.
Das stimmt.
Mein Platz 1 ist eh total, nee, das war es ja auch schon. Ich habe es ja nur noch meins irgendwie.
Ja.
Red Dead Redemption. Genau wie ich Batman sein wollte und Jedi Ritter wollte, ich halt dann Cowboy sein. Mehr muss ich auch nicht dazu.
Das ist auch super.
Erklären eigentlich.
Das habe ich mit meinem Ex-Freund gespielt.
Hm. Sven?
Nee, Steven.
Steven, okay. Ja. Steven, Sven, Moritz, Nils, wir haben alle.
Ja.
Wir haben alle.
Moritz, okay. Mein Bruder, den würde ich gerne von meinen Ex-Freunden trennen.
Macht Sinn. Maria, vielen Dank, dass du da warst.
Super, gern.
Rüdiger, vielen Dank, dass du so lange geblieben bist.
Ja.
Du hast jetzt Probe. Ja. Und aber vielleicht demnächst dann doch mal beim Thema heiraten, wenn du ein bisschen mehr Erfahrungswerte gesammelt hast.
Ja, wir feiern auf jeden Fall nach.
Ja, genau. Und dann gibt es ein Resümee hier exklusiv für den Brennerpass.
Genau.
Also früher war man da bunten.
Ja. Kommt doch live an vorbei mit Mikrofon und ein bisschen Batterien. Ne? Ja,
genau. Das machen wir. Okay, ihr beiden, danke fürs euer Gaming-Live, eure Gaming-Biografien mit mir teilen.
Gerne.
Ich spiele jetzt einfach statt zu arbeiten heute.
Mach das.
Okay. Bis dann. Tschüss.
Tschüss.